Ich bin Annette und schon ganz lange beim Roten Kreuz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese super spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. In dieser Folge spreche ich mit Jürgen Kraft, Landesbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen und seit fast 50 Jahren engagiert im Roten Kreuz. Gemeinsam beleuchten wir ein zentrales Thema, nämlich Qualifizierung im Ehrenamt mit Fokus auf Leitungs- und Führungskräfte. Warum ist Bildung einer der wichtigsten Steuerungsmechanismen im Roten Kreuz? Welche Unterschiede gibt es zwischen Leitungs- und Führungskräften und wie werden sie ausgebildet? Jürgen erklärt, wie sich Qualifizierung über die Jahre verändert hat, warum Erfahrung oft wichtiger ist als reine Lehrgänge und wie Konzepte wie Blended Learning, digitale Plattformen und sogar künstliche Intelligenz die Zukunft der Bildungsarbeit prägen könnten. Außerdem geht es um die Bedeutung von Qualifizierung für Qualität und Professionalität im Ehrenamt, Herausforderungen durch gesellschaftlichen und demografischen Wandel, die Anerkennung vorhandener Kompetenzen und die Rolle des deutschen Qualifikationsrahmens. Ein tiefgehendes Gespräch über die Zukunft der Ehrenamtsbildung, die Balance zwischen Theorie und Praxis und die Verantwortung, die mit Leitungs- und Führungsfunktionen im Roten Kreuz einhergeht. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Ihr habt es schon gehört, auch 2026 spricht wieder unsere liebe Kollegin Maria die Rotkreuzereignisse des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de und an der Stelle ganz herzlichen Dank sowohl an die Maria fürs Einsprechen als auch für den Franz Bachmann, der die Enzyklopädie roterkreis.de betreibt und zur Verfügung stellt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuzereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 24. Februar 2021 beschloss der Nationalrat von Österreich eine Änderung des dortigen Rotkreuzgesetzes, mit der die bis dahin informell tagende HVR-Kommission einen hoheitlichen Status und gesetzliche Aufgaben des österreichischen Roten Kreuzes ÖRK wurde.
Genau, wir sitzen hier zusammen im Foyer des Betreuungsdienstsymposiums des Landesverbandes Hessen, das zweite schon. Und deswegen ist auch vielleicht die Hintergrundkulisse ein bisschen spannend heute. Mal gucken, was auch Phonik da so zusammenbringt. Wir beginnen, wie wir immer beginnen. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Okay, wie viel Zeit habe ich?
Du weißt ja, wir haben einen gewissen Zeitrahmen, aber fühl dich frei.
Okay, also ich bin der Jürgen Kraft, komme aus Hessen, bin dort zurzeit Landesbereitschaftsleiter. Was ich sonst noch im Roten Kreuz mache oder verbunden ist damit, ist einmal Fachaufsicht Leitungs- und Führungskräftequalifikation plus Mitwirkung in den verschiedensten Arbeitsgruppen auf Bundesebene, unter anderem auch wieder in Richtung Qualifikation Vorsitzender von dem Gremium Anerkennungsmatrix, was dort die Fachschreibung moderiert. Und bin jetzt so, habe ich mit Erschrecken festgestellt, fast 50 Jahre dabei.
Seit 50 Jahren im Roten Kreuz?
Noch nicht ganz.
Okay, krass, aber lange Zeit.
Ja.
Wie bist du denn dazugekommen?
Eigentlich bin ich zwangsrekrutiert worden. Auf gut Deutsch, meine Eltern haben damals gesagt, such dir irgendwas, wo du auch mal was anderes machst. Also auch nicht nur zu Hause bist. Und dann gab es einen entfernten Verwandten, der beim Roten Kreuz war. Und da habe ich gesagt, geh doch mal hin, guck dir das mal an. Ist das was? Und das hat mir auch gefallen. Das war in Trebur, also wo ich auch heute noch wohne, in dem Ortsverein dort. Und dann so nach und nach, also erst im Ortsverein irgendwann, Zugführer hieß das bei uns damals noch. Da waren noch die alten Bezeichnungen für ein OV. Dann war ich dann irgendwann Kreisbereitschaftsführer, hieß es noch, und bin dann quasi über die Jahre hochgewandert mit einem kurzen Ausflug auf die Vorstandsebene und bin dann seit jetzt 2003 Landesbereitschaftsleiter und war auch parallel dazu vom Beruflichen her von einem Beruf in einem internationalen IT-Unternehmen dann irgendwann gewechselt ins DRK, weil wir hatten damals als Kreisverband, sagen wir mal, den Bedarf, den Geschäftsführerposten dringend neu zu besetzen.
Okay, das war quasi das, was du mit Ausflug in die Vorstandschaft gemeint hast, weil das ein hauptamtliches Vorstandsmodell ist.
Nee. Ich war auch im Kreisvorstand damals und habe dann gesagt, okay, ich könnte mir es von Rahmenbedingungen her vorstellen, auch auf die Geschäftsführerposition zu wechseln. Das hat was damit zu tun, dass ich in meinem Hauptberuf dann die Auswahl hatte, dort weiterzumachen und dann anfange im Flieger zu leben oder was anderes zu machen. Also er war damals bei einem IT-Dienstleister, der auf weltweiter Basis gearbeitet hat für europäische Business Administration zuständig, und das ist gerade zusammengeführt worden in eine weltweite Orga. Und dazu hatte ich keine Lust. Also ich hatte keine Lust zu sagen, dann ziehe ich den absehbaren Rest meines Berufslebens von Hotel zu Hotel. Dass ich nicht Unrecht hatte, kann ich daran ablesen, dass die Person, die den Posten dann gekriegt hat, genau das gemacht hat. Also die war dann mal kurz auf einer Besprechung in Australien.
Naja, okay. Das war quasi nicht dein Lebensplan.
Nee, das war nicht mein Lebensplan.
So, jetzt hast du gesagt, du hast da die Fachaufsicht über die Qualifizierung der Leitungs- und Führungskräfte.
Richtig.
Heißt, du steuerst die Inhalte und dass das irgendwie verantwortlich stattfindet. Irgendwie.
Ja, also fangen wir mal ein bisschen früher an. Also die Qualifizierung Leitungs- und Führungskräfte, jetzt spreche ich für Hessen, war immer verbunden ein bisschen mit dem Thema Landesbereitschaftsleitung. Also das war ein Fachbereich Landesbereitschaftsleitung, der oft auch selbst übernommen worden ist. Und ich habe das damals dann übernommen in der Zeit, wo diese Umstellung auf die neuen Lehrgänge gelaufen ist. Und insofern habe ich sowohl den Umsetzungsprozess organisatorisch gesteuert mit, aber auch Entwicklung von Angeboten, die in dem Bundesportfolio, was zur Verfügung gestellt ist, nicht drin sind. Also wir haben für Hessen, ein Bundesportfolio macht ja eine Vorgabe in Bereitschaften für Bereitschaftsleiter, Gruppenführer, Zugführer, schon keine für Kreisbereitschaftsleiter und erst recht keine für Landesbereitschaftsleiter. Und da haben wir gesagt, das geht eigentlich so nicht, und wir machen ein Angebot für Kreisbereitschaftsleitungen. Und wir haben jetzt seit ein paar Jahren ein Angebot für verantwortliche Krisenmanagement aus dem Ehrenamt, also VKM Kattes heißt das bei uns, einfach weil das andere Kenntnisse und Kompetenzen sind, die man da braucht, versus dem, was ich in der normalen Führungskräftelinie mache.
Okay, aber das nimmt ja schon was vorweg, weil das heißt, also im Roten Kreuz wird die Bildungsarbeit tendenziell eben in den Landesverbänden organisiert, und es gibt schon Konzepte und auch Bildungsangebote von der Bundesebene, aber das muss man versuchen irgendwie zu harmonisieren, regionalisieren, aber es ist jedenfalls nicht bundesweit einheitlich.
Nein, es gibt bundesweit einheitliche Teile, vor allen Dingen im Bereich der Leitungskräftequalifizierung gibt es bundesweit einheitliche Inhalte. Wobei auch da nur festgeschrieben ist, die Inhalte müssen gemacht werden, wie die Länder das umsetzen, ist Sache der Länder. Nur die Inhalte müssen vermittelt werden. Und bei Führungskräften liegen wir ja auf der Ebene, dass das nach Landesrechten im Regelfall aufgebaut ist. Also das Land sagt, für seine K-Schutz-Themen hätten sie gern die und die Ausbildung mit denen, den Mengen, den und den Inhalten. Und natürlich müssen wir uns danach orientieren, weil da hängt ja auch ein gewisser Teil Finanzierung von der Ausbildung dran.
Okay, auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Das ist tatsächlich ein Punkt, weil wir das immer jetzt auch verwenden als Begriffe. Also im Roten Kreuz unterscheiden wir ja die Führungskräfte. Das heißt, es sind diejenigen, die insbesondere Einsatzeinheiten im Einsatz führen.
Mhm.
Und wir haben die Leitungskräfte. Das sind im Prinzip die ehrenamtlichen Managementrollen im Roten Kreuz auf verschiedenen Ebenen der Organisation.
Und so ist es bei uns auch organisiert. Die Führungskräfte umfasst alles, was irgendwie mit Einsatz zu tun hat. Wir zählen in den weiteren Kreis der Führungskräfte in Hessen noch das Thema Kaberauftragte mit drin. Die betreuen wir auch noch in unserem Ausbildungsteam. Und wir setzen den ehrenamtlichen Teil der Krisenmanager oder VKM, wie man das in jenen Bundesländern unterschiedlich verwendet, auch bei uns in der Ausbildung mit.
Genau, die Krisenmanager sind die in der Krisenmanagement-Vorschrift vorgesehen sind, wenn eben bestimmte Krisen erklärt werden in der Organisation, die dann quasi die Steuerung übernehmen.
Es geht ja ums operative Managen der Krise an der Stelle. Und wir haben für Hessen, das haben wir an ganz vielen Stellen, eine Dualität festgeschrieben, vereinbart, dass wir solche Sachen immer von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen machen lassen. Mein hauptamtlicher Krisenmanager von der Definition her ist eher die Geschäftsführungsebene oder Geschäftsführungsmitglied, weil da geht's halt dann auch um vertraglich-juristische Geschichte. Wenn es aber um operatives Geschäft, was Ehrenamt betrifft, was Einheiten, was Einsatzkräfte betrifft, haben wir eine gute Erfahrung damit, immer beide zu haben. Und so haben wir auch in unserer Krisenmanagement-Vorschrift das aufgegleist, dass immer beides vertreten sein muss.
Okay, so. Wir kommen gleich zu dem Thema Leitungskräfte oder überhaupt Qualifizierung, was ja so der Schwerpunkt heute sein soll. Du hast aber gerade schon in der Vorstellung gesagt, dass du in Hessen Landesbereitschaftsleiter bist. So, nur wenn wir kurz einordnen, der Landesbereitschaftsleiter ist quasi die ehrenamtliche Spitze.
Ich sag immer der gewählte höchste Ehrenamtliche.
Ja,
operative Ehrenamtliche.
Der Gemeinschaft Bereitschaften, ne?
Der Gemeinschaft Bereitschaften, genau. Wobei bei mir ist noch der Sonderfall. Ich bin auch noch gleichzeitig Vorsitzender vom hessischen AED und damit übergreifend über alle Gemeinschaften, zwar nicht mit operativer Weisungsbefugnis, aber mit Koordinationsfunktion für alle Gemeinschaften.
Genau, AED, auch kurz erklären, ist der Ausschuss ehrenamtlicher Dienst, also quasi an der Spitzenebene die Koordination oder Zusammenschluss der Rotkreuzgemeinschaften, also sprich alles, was ehrenamtliche Themen sind, ist da auf der Top-Management-Ebene vertreten.
Und wir haben es bei uns noch ein bisschen weiter definiert. Also bei uns ist operatives Ehrenamt, das heißt, die Ärzte sind mit bei, die Kaberbeauftragten sind mit dabei im ARD und Konventionsbeauftragter ist auch mit bei. Also dass wir sagen, alle, die ehrenamtlich operatives Geschäft vertreten, werden im ARD koordiniert.
Okay. So, und jetzt Landesbereitschaftsleiter, das machst du auch schon eine ganze Zeit.
Ich 2003.
Meine, 2003, das heißt, das sind jetzt 22 Jahre. Und ich meine, du hättest angedeutet, du wärst der dienstälteste Landesbereitschaftsleiter.
Das wurde mir letztes Jahr mitgeteilt.
Okay.
Als ein Kollege aufgehört hat, wurde mir dann gesagt, du bist jetzt der dienstälteste im Bundesausschuss. Sag ich, okay, ich fühle mich gar nicht so alt. Aber hat aber dann dazu geführt, dass ich meinen Klingelton im Handy geändert habe. Also vorher hatte ich von Nesaya, ich wollte nie erwachsen sein. Jetzt habe ich, das ist von Santiano, wir sind zu alt, um jung zu sterben. Also habe das dann schon umgesetzt mit dem selbst.
Wie ist es, wenn man so lange in der Rolle ist, dann hat man ja, wie soll ich sagen, da erlebt man ja bestimmte Entwicklungen und vielleicht auch bestimmte Trends und vielleicht auch bestimmte Persönlichkeiten. Man hat wahrscheinlich auch manche kommen und gehen sehen. Wie ist es aus so einer Perspektive raus?
Bezogen auf Bundesausschuss und bezogen auf Land. Ich unterscheide jetzt beides. Beim Bundesausschuss, man sieht schon, dass wir inzwischen, ich würde sagen, operativer geworden sind. Also wir kümmern uns tatsächlich intensiver um Themen. Wir versuchen auch, die Position der Bereitschaften in der Umsetzung zu stärken, im Sinne von das, was passiert und nicht nur irgendwelche Beschlüsse gemacht werden, die dann in schönen farbigen Einband kommen und in den Schrank gestellt werden. Nennt man Schrankware im Fachbegriff. Also daher. Und von Persönlichkeiten, ich habe ja 3 Bundesbereitschaftsleiter in dem Sinn erlebt. Angefangen vom Volkmar, der ja auch hier heute zu Gast ist, den ich immer noch sehr, sehr schätze.
Ja, mal kurz einordnen, Volkmar Schön, noch aktueller Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes und der auch mal Bundesbereitschaftsleiter war.
Dann den Helmut Eisenhut aus Bayern, der auch sehr, sehr engagiert die Position der Bereitschaften im GS vertreten hat. Und jetzt seit ein paar Jahren den Martin Bullermann, der da eine gute Nachfolge an der Stelle ist. Und da schon sehr lang dabei ist, weiß ich, was es heißt, im GS erfolgreich die Interessen der Bereitschaften zu vertreten. Das kann schwierig sein, je nach handelnden Person auf der GS-Seite. Also, und was man natürlich sieht, sind viele Kollegen in den Funktionen. Und da gehe ich so ein bisschen über den Landesverband, was ich im Moment beobachte, leider beobachte, und zwar leider für die Qualität der Arbeit. Wir haben sehr viel Kurzläufe inzwischen. Also die haben wir auch im Landesverband, in den Funktionen, Kreisleitungen, sowas. klar, ich gehe rein, ich brauche fast eine Amtsperiode, um zu wissen, was meine neue Rolle ist. Wenn ich aber dann nach der nächsten Amtsperiode spätestens schon wieder rausgehe, dann wird einfach die Qualität dessen, was man leisten kann in den Gremien, reduziert. Die beste Arbeit meiner Sicht, also ich sage immer meine Sicht, die beste Arbeit leisten wir als Bundesausschuss an den Stellen, wo wir Leute mit Erfahrung an den Themen mit einbinden können. Ja?
Was würdest du sagen, woran liegt es, dass Leute das nicht mehr so lange machen?
Das hat eine Vielzahl von Gründen. Also ein Grund ist mit Sicherheit, dass sich ich nenne es mal gesellschaftlicher Wandel. Also das heißt, berufliches Umfeld hat sich verändert, die Forderungen werden höher an der Stelle. Aber auch die Sozialisation der Leute, die kommen, ist eine andere. Und bei uns, also jetzt klingt jetzt furchtbar schlimm, wenn ich sage, bei uns, also bei den Alten, wir haben gesagt, wir haben den Job und wir wollen ihn lang machen und wir wollen ihn machen, gut machen, damit wir erfolgreich sind. Also wir sind mit einer längerfristigen Perspektive in solche Funktionen reingegangen. Heute erlebe ich oft, dass Leute mit so einer, ich gucke mal, ob es mir passt, also ob es zu mir passt, gar nicht, ob es mir passt, klingt zu negativ, ob es zu mir passt. Und da, das ist einfach die Zeit. Also wir haben heute, und das ist ja nicht nur Ehrenamt, das ist auch Hauptamt, das ist auch sonstige gesellschaftliche Funktion, wir haben halt das Problem, dass im Moment eine ganze Menge Forderungen ist, dass eine Verdichtung von Arbeit, von Aufgaben passiert und dass da einfach die Zeit nicht ist. Und wir haben viele Leute, die inhaltlich sehr gut waren, die aber aufhören mussten, weil sie es von ihrem Gesamtleben nicht mehr untergebracht haben. Und das ist halt, glaube ich, die Herausforderung, die wir als Ehrenamt haben, also jetzt Gemeinschaft, nicht als persönliche Ding, das von den Rahmenbedingungen so aufzustellen, dass es Leute können.
Genau, also das wäre vielleicht auch meine Frage gewesen, weil das sind ja Rollen, eben alles, was du da jetzt beschreibst, und können ja gleich mal noch gucken, was du in dieser Rolle als Landesbereitschaftsleiter alles für Arbeitsschwerpunkte hast. Und das ist ja alles was ehrenamtlich gemacht wird, bis hin zur Bundesebene. Das ist logischerweise ein ehrenamtliches Top-Management. Und da muss man sich dann schon anschauen, was muss da tatsächlich das Ehrenamt leisten? Wofür gibt es auch hauptamtliche Unterstützungsstrukturen? Aber die Frage ist ja, ist es halt noch realistisch, sowas heute ehrenamtlich zu machen? Oder ist die Zeit halt irgendwie auch vorbei?
Da bin ich, glaube ich, der Falsche zum Fragen. Da habe ich eine sehr eindeutige Meinung. Meine Meinung ist sehr klar. Unterstützungsstrukturen volle Zustimmung und Notwendigkeit, die aber auch wirklich unterstützen müssen und nicht versuchen, managen zu wollen. Aber ich bin prinzipiell ein Gegner von bezahltem Ehrenamt. Ich halte die Gefahren schlimmer wie die Vorteile. Und bezahlt meine ich damit, dass quasi das zu einem normalen Umfang von einem Arbeitsvertrag wird das Ehrenamt zu leiten. Wo ich kein Problem damit habe, das sind so Dinge, die wir im Karschutz ja auch haben, im Einsatzfall Lohn- und Gehaltsausfall zu zahlen, dass die Leute freigestellt, alles gut. Aber in dem Moment, wo die ehrenamtliche Leitungskraft in der Hierarchiestruktur des hauptamtlichen Betriebes, das heißt, und das sage ich dann immer so, mit Weisungsrecht durch den Geschäftsführer unterwegs ist, da verschwimmt das irgendwann und da gibt's auch Friktionen. Also wir haben in Hessen Fälle, wo Leute das gemacht haben. Sie haben angefangen damit, da waren sie noch ganz normal im Rettungsdienst. Irgendwann sind sie Rettungsdienstleiter geworden und bei der nächsten Wahl haben sie ehrenamtlichen flächendeckend nicht mehr akzeptiert, weil die Nähe zu der hauptamtlichen Leitungsstruktur zu groß war. Und dieses Konfliktfeld, also dieses Thema, wer sagt denn da jetzt eigentlich, wer ist denn eigentlich der Weisungsgebende, ist für mich eine Position, dass ich sage, eigentlich muss auch die ehrenamtliche Leitung ehrenamtlich bleiben. Sie braucht eine Unterstützungsstruktur, sie muss Aufgaben abgeben können, und muss darüber entscheiden, welche Aufgaben sie abgeben will, weil das ist je nach Person unterschiedlich. Und ich bin auch jemand, der sagt, ich will aber auch nicht an dem Anspruch machen. Also habe an anderer Stelle mal das Zitat geprägt, das ging um Ehrenamtlich im Rettungsdienst. Also Ehrenamt ist weder eine Begründung noch eine Ausrede für Unprofessionalität. Also ich nehme da schon beide Seiten in die Pflicht. Und dieser Anspruch, da ich sage, wir machen das eigentlich tatsächlich, wie du gesagt hast, in der Managementfunktion, ist ja auch wieder den Bogen zu der Qualifizierung, der Grund, wieso wir gesagt haben, was brauchen die Leute für sowas, um das aufzubauen. Und klar, es ist eine Managementfunktion und klar ist, es kostet auch Zeit. Also ich bin auch kein Freund davon, gibt ja Leute, die können das, zu viel solche Leitungspositionen in unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen zu wollen. Ich bin der Meinung, man kann nur eine richtig und sollte dann die anderen sein lassen. Und dann hat man auch die Freiheiten, die man braucht für Zeit. Und was ganz wichtig ist, das muss ich dazu sagen, weil es auch bei mir 100% passt, das muss von der Familie, also vom Partner auch gewollt sein. Wenn der Partner nicht mitspielt, dann kann ich sowas nicht machen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das gilt ja für insgesamt alle Rollen im Leben, dass es irgendwie kompatibel sein muss und dass man genau deswegen vielleicht auch eine Entscheidung treffen muss, was kann man machen und was eben auch nicht. Und das ist auch nicht, wie soll ich sagen, ehrenrührig, sondern vielleicht auch eher professionell und ehrlich zu sagen, was geht. Warum machst du das?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Warum mache ich das? Also weshalb ich es angefangen habe, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es ist dann irgendwann Bestandteil der, ich will nicht sagen, des Jobs geworden oder Bestandteil dessen, wie ich mir mein Leben eingerichtet habe. Also, natürlich bringt es mir was, wenn du Erfolge hast, dann freut man sich darüber. Und mir ist eigentlich wichtiger im Regelfall, dass Ideen, die ich für richtig halte, umgesetzt werden, als dass ich davon unterwegs sein muss, als derjenige, dem die Ideen zugerechnet werden. Also an der Stelle ja. Ich mach's, weil ich was verändern und bewegen kann und ich habe auch den Eindruck, dass es so ist. Ja. Also, wenn du jetzt irgendjemand, der da befugt wäre, was zu sagen, also inhaltlich nicht befugt, sondern berufen, glaube ich, dass der dir sagen kann, dass ich die Position dessen, was Bereitschaften sind, in Hessen über meine Zeit doch sehr gestärkt habe. Und das ist natürlich eine Motivation, sowas zu machen.
Jetzt wolltest du heute insbesondere auch über Qualifizierung sprechen. Mhm. Deswegen habe ich mich gefragt, was musstest du denn selber an Qualifizierungen für diese Rollen da so machen? Vielleicht auch so ein Stück weit, was hast du in der Rolle gelernt, das dich da qualifiziert, vielleicht auch ausstrahlt in den Job? Aber vielleicht auch, was musstest du selber lernen?
Was musste ich selber? Ich habe natürlich diese ganzen Verbandsqualifizierungen gemacht. Ich war damals zu meiner... Oh, das ist jetzt ein böser Spruch. Zu meiner Zeit, als ich noch gearbeitet habe, also als ich noch als Helfer, Einsatzkraft und Gruppenführer unterwegs war, war ich in einer Einheit, die hieß in Hessen schnell Einsatzzug. Die gibt's schon lange nicht mehr, weil das Land Hessen das umgestellt hat. Das war so was Ähnliches wie die Einsatzeinheit. Das war nur damals bundesweit die einzige Struktur, Fachdienst gemischt. Und das hat dazu geführt, dass ich mehrere Fachdienstausbildungen damals gemacht habe. Einfach um da dann auch Leitungsfunktionen zu machen. Führung. Damals war ja alles Führung. Die habe ich alle gemacht. Dann habe ich natürlich alles, was an Qualifizierungen gemacht, also vorgegeben war, an Lehrgängen habe ich gemacht. Wenn es aber jetzt darum geht, was habe ich gebraucht, um meinen Job jetzt zu machen, dann ist da ganz viel eher Erfahrung als irgendwelche Lehrgänge. Natürlich, ich war bei der Novellierung, also bei der letzten, jetzt läuft ja wieder eine, bei der Novellierung der Leitungskräftequalifizierung mit bei, haben dort mitdiskutiert, haben mit den Impulsgebern von außen, was passt zu uns, geredet. Aber ganz viel, um den Job richtig machen zu können, ist Erfahrung.
Genau, das ist für mich eine Grundfrage in dem Kontext Qualifizierung, weil vielleicht im Kontext Leitungskräfte noch mehr als im Kontext Führungskräfte, weiß nicht genau. Aber das ist ja genau die Frage, wie viel ist quasi Talent und Erfahrung und was hilft tatsächlich Qualifizierung?
Ja, jetzt sind wir natürlich im Podcast. Das heißt, ich kann nicht mein Tablet hochholen und dir eine Folie zeigen. ich habe ja auch sowas wie ein Buch geschrieben, also eine Auftragsarbeit für die Bundesleitung. Da ging es nämlich um, was brauchen wir. Und da ist ein Abschnitt drin, wie müssen wir Qualifizierung ausrichten. Und wir Hessen arbeiten jetzt schon ein paar Jahre nach diesem Prinzip. Und zwar ist das ein Qualifizierungsmodell, gerichtetes und ungerichtetes Lernen. Das ist schon ein paar Jährchen alt aus der Pädagogik. Und die gehen eigentlich davon aus, dass du auf dem Weg von Anfänger bis zu Experte verschiedene Stufen hast. Und dass du mit einem Lehrgang, den du besuchst, erfahrener Anfänger werden kannst. Und alles, was du auf dem weiteren Weg machst, lernst du durch Anwendung, durch Nachfragen, durch mal. So, das heißt, dieses, was kriegst du mit und was kriegst du? Also ich würde es nicht als Begabung sehen. Das kann man alles lernen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Ich widerspreche an der Stelle auch dem altbekannten Peter-Prinzip. Jeder wird bis zur Stufe seiner Unfähigkeit befördert, weil was dieses Prinzip nicht macht, ich kann ja lernen. Also wenn ich will, kann ich mir Angebote holen, die Probleme, die ich habe, eventuell auch lösen oder Lösungsansätze bieten. Ob der für mich passt, muss ich immer noch selber sehen. Und was ich davon umsetze, muss ich auch noch selber sehen. Also es ist mehr eine Haltung als jetzt eine. Also Haltung ist, wie gehe ich mit Sachen um? Begabung ist, was habe ich mitgekriegt? Und da würde ich eher wie eine Haltung als eine Begabung sehen. Reines Formallernen macht weder eine gute Führungskraft noch eine gute Leitungskraft. Sie muss das umsetzen können. Ich sage auch immer, das ist so bei Diskussionen teilweise mit sehr auf der Feuerwehrschiene orientierten. Bei Feuerwehr ist ja der Glaube an Prüfungen da. Also das heißt, ich mache einen Lehrgang, dann mache ich Prüfungen, dann kann ich's. Meine Sicht ist, okay, ich mache einen Lehrgang, ich mache eine Prüfung, die sagt erstens aus, wie gut konnte ich mir Sachen merken, und sie sagt zweitens aus, wie fit war ich in den 10 Minuten, als die Prüfung abgesagt ist. Die sagt nichts aus, ob ich das Ganze, was ich da gelernt habe, das Wissen, was ich angehäuft habe, als Kompetenz später auch auf die Schiene bringen kann.
Genau. Ist das, wenn du das so als gedankliches Konzept hast und vielleicht auch so deine eigene Erfahrung, wie du da reingestartet bist, jetzt hast du ja gesagt, du gestaltest selber Leitungs- und Führungskräftequalifikation. Mhm. Wie weit hast du das dann, diese Folie quasi dabei berücksichtigt? Vermutlich schon.
Ja, also wobei wir natürlich, da ist jetzt noch die zweite Hälfte von der Folie, über die ich nichts gesagt hatte bis jetzt. Also wir haben diese Lehrgänge, also natürlich muss ich die formalen Sachen den Leuten anbieten, aber schon in einer besseren Beteiligungsform als dem üblichen Vortrag. Und insbesondere auch mit aktiven Sachen, wo die Leute selber sich Sachen erarbeiten, wo sie einen Erfahrungsaustausch untereinander im Lehrgang machen, wo man als Lehrkraft vielleicht die eine oder andere Sache richtig stellt, aber nicht wie vorher, als ich angefangen habe, gab es einen Erste-Hilfe-Leitfaden, den hat der Ausbilder vorne runtergebetet und welches Komma saß falsch. Dann hat er uns geht's mehr um, das sind die Inhalte, das sind die Ziele, vermittelt die denen und guckt, was die Leute mitbringen und was sie brauchen. Und diese ganze Geschichte kommt dann auf den zweiten Teil. Und der zweite Teil ist, wenn ich denn mal einen Stempel habe, ich habe jetzt irgendeine Ausbildungsstufe erreicht, wir nennen das Qualifizierungsstufe, dann kommt eigentlich Anwendung, Kompetenzaufbau und dann gibt es eigentlich die Funktion der übergeordneten Leitungskraft, und da sind wir ganz klar in dem Unterschied Leitung und Führung auch, die sagt oder zu entscheiden hat, ob jemand die Kompetenzen hat, Verantwortung für Personal zu übernehmen in der Stufe oder ob er noch ein bisschen praxisbetreute Praxis braucht. Und das haben wir auch eingesetzt, dass wir sagen, ja, nicht jeder, der bei uns von einem Lehrgang kommt, hat gleich die Funktion, sondern wir sagen, er hat die Formalqualifikation erreicht, um die Funktion zu haben. Ob er in der Funktion schon eingesetzt wird oder sowas, ist Sache der Leitungskräfte. Das vermitteln wir aber auch den Leitungskräften in ihre Funktion. Also wir haben für die Kreisbereitschaftsleitung zum Beispiel ein PARS-Modul entwickelt, Bildungsverantwortung für Bereitschaften, wo genau dieses Prinzip, also bitte nicht jemand, der nur weil er die Prüfung bestanden hat, heißt es noch lange nicht, dass er den Job kann. Guckt euch an, was er macht. Guckt euch an, ob er das wirklich auf die Fläche bringt. Und im Zweifelsfall sagt auch mal, das geht so nicht. Ja. Und also wir versuchen es umzusetzen. Wir sind natürlich eine riesige Organisation, also DRK sowieso, aber wir jetzt von Hessen sind eine riesige Organisation. Das können wir nicht in die Fläche bei allen machen. Und insbesondere mit dem Aspekt der Fluktuation, den ich vorhin gesagt habe, habe ich natürlich das Problem, dass meine Kreisleitungen zu schnell wechseln. Gott sei Dank haben wir im Moment ein Ventil. Das Ventil ist, wir haben Bundesebene heißt Plattform, bei uns heißt MIS, Zusammenarbeitsstrukturen eingesetzt, wo auch direkte Kontakte und Rückfragen möglich sind, und da wir selber, also nicht ich alleine, sondern auch meine Kollegen im Bereich der Landesleitung bei verschiedenen Lehrgängen auftauchen, haben wir auch weniger Scheu, von den Teilnehmern mal Fragen zu stellen. Und ich bin eigentlich ganz froh drum, dass wir im Moment eine Kultur haben, dass, wenn Leute sich unsicher sind, sie eine Frage stellen. Wobei ich keine Frage akzeptiere im Sinne von, wie soll ich das machen, sondern eher, was hast du denn vor? Und dazu ein Feedback gebe, was ich empfehle. Also das heißt, nicht die eigentliche Verantwortung für die Lösung wegnehmen, sondern bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Aber im Sinne von, was geht an Fragen bei mir ein, was geht bei den Kollegen ein, da ist eine sehr viel höhere Kommunikation als früher. Und darf man so gar nicht sagen, eigentlich zum gewissen Grad dank Corona, weil Corona der Digitalisierung im Roten Kreuz einen unheimlichen Schub versetzt hat und diese Arbeit da damit ist. Und das nächste, ich nenne es mal Game Changer, steht schon an der Ecke und guckt drumherum, nennt sich KI. Der wird gerade in dem Thema Qualifikation und Kompetenzbildung nach meiner persönlichen Überzeugung in den nächsten Jahren einiges umstellen im Sinne von vorstrukturierte Ausbildungskonzepte versus selbstgesteuerte Qualifikation und Kompetenzbildung.
Ja, aber was würdest du sagen, was ist da die Rolle von künstlicher Intelligenz? Also, weil die ganz erste Frage ist ja, also es muss ja der Mensch, egal welcher Mensch und egal in welcher Rolle, muss er erstmal kompetent sein, zu überlegen, in welchen Lebensbereichen oder für welche Fragestellung hilft mir das was?
Das ist aber genau der Punkt. Also künstliche Intelligenz ist dann sinnvoll, wenn ich die nutze, um mir Unterstützung zu holen. Und was wir schaffen müssen bei unseren Leitungskräften, zum Teil bei den Führungskräften, da ist es aber ein bisschen anders. Die müssen nämlich auch ohne Netz funktionieren.
Ja, genau. Und auch bei schlechtem Wetter und nachts um zwei und so fort.
Aber bei den Leitungskräften ist es so, dass ich mit künstlicher Intelligenz zielgenau Inhalte und Konzepte mir holen kann. Ich muss die Leute erstmal aufbauen, in der Kompetenz das auch zu nutzen. Und das meine ich, im Moment vermitteln wir die Kompetenzen in der Ausbildung, den Job zu machen. Wir werden diese Zusatzkompetenz, die solche Tools wie künstliche Intelligenz und wie zielgenau sich Informationen zu holen, die ich gerade brauche, die vielleicht mein Nachbar nicht braucht, weil der auf einem ganz anderen Level in dem Moment ist, das auch einzusetzen. Und das ist ähnlich wie, wenn ich jetzt nochmal auf ein ganz anderen Ding kurz auf, wenn wir über, was auch so im Moment ein großes Thema ist, Spontanhelfende oder Ad-Hoc-Helfer oder ungebunden, egal wie man es nennt. Also Leute, die nichts mit uns zu tun haben, die auch nicht vorqualifiziert von uns sind, die in Einsätzen sagen, ich kann euch unterstützen, was wir, so. Auch da wird sich eine Änderung ergeben, und zwar für unsere Leute, weil die plötzlich von der Rolle des tätigen Fachpersonen.
Da muss ich quasi Leute anleiten, die das nicht so oft machen.
Und das müssen wir auch in nächster Zeit uns eine Qualifizierungsangebot überlegen, wie wir unsere ganz normalen Fachdiensthelfer mit dieser Rolle vertraut machen.
Okay, jetzt bin ich mal kurz irritiert, weil mein Eindruck war, dass gerade in Hessen, was ja auch sogar, ihr leistet euch ja einen eigenen Fachdienst für irgendwie Spontanhilfe.
Ja.
Und ich meine, dass ihr da auch tatsächlich gerade das Thema Qualifizierung schon länger, also ich hätte jetzt wahrgenommen, ihr seid ja Vorreiter.
Ja, ja, wir machen das. Aber was wir nicht haben als Rotes Kreuz, ist tatsächlich diese flächendeckende Sicht, wie bereiten wir unsere Einsatzkräfte auf diesen Rollenwechsel als Anleiter vor. Also wir haben Angebote, wir haben auch den Fachdienst. Der Fachdienst ist entstanden aus Einsatzerfahrungen der Elbe und Flut, oder erste und zweite, also 2.2 zu 2.13, wo es darum ging, dass plötzlich viele Leute kamen, sagen, wir wollen was tun und es keine Auffangstruktur für die gab. Und da haben wir uns den Fachdienst quasi aufgebaut, der jetzt auch bei den Diskussionen spontan helfende mit dabei ist. Wie kriegen wir so eine Auffangstruktur hin, der quasi Hilfswillige, die oft eine tiefere Spezialkompetenz mitbringen als unsere Leute. Also wenn ich so da, ich bin jetzt Elektromeister, könnt ihr mich einsetzen, dann kann der wesentlich mehr als ein normaler Technikdiensthelfer, aber er kennt die ganzen Strukturen und die ganzen, was ist denn jetzt der mit so und so viel Strichen, wieso meint er, er hätte mir was zu sagen und solche Geschichten nicht kann. Und da ist diese Rolle desjenigen, der arbeitet, versus demjenigen, der jemand unterstützt. Das ist das, was neu ist.
Genau, also es sind diese, sagen wir mal, vielleicht sozialen oder soziologischen Aspekte, da können wir vielleicht kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir hatten eine Folge mit dem Georg Koch und zu dem Projekt Cut-Helfer Pro, wo quasi einerseits ein technischer Aspekt zur Koordination von Spontanhilfe, aber genau auch diese sozialen Aspekte zu überlegen, wie verändert sich möglicherweise zum Beispiel auch die Rolle der HelferInnen in den Hilfsorganisationen, wenn die plötzlich eben zu Anleitern werden, so wie du es beschreibst. Jetzt gehen wir mal tatsächlich zu dem Thema Qualifizierung und jetzt, das beschränkt sich vielleicht nicht nur auf die Leitungskräfte. Du hast ja das Thema selber vorgeschlagen auch. Warum wolltest du über das Thema sprechen?
Du hast mich vorhin gefragt, wieso ich es mache. Tatsächlich ist diese Tätigkeit im Roten Kreuz, da gibt's ja immer unterschiedliche Punkte. Es gibt Sachen, wo ich sage, okay, das habe ich als Funktion, was zu der Funktion gehört, weil ich die mache. Und es gibt Sachen, wo ich sage, okay, das ist für mich dann so ein bisschen Ausgleich oder Interessenschwerpunkt. Und dieses Thema Qualifikation ist tatsächlich das Thema Interessenschwerpunkt, nicht unbedingt die Administration, aber wie kriege ich das so aufgestellt, dass es sinnvoll und zielgerichtet passt und für unsere Leute auch nicht. Und ich bilde auch gern selbst aus. Ja? Also ich bin ja auch in dieser Ebene, in den unterschiedlichsten Seminaren als Lehrkraft mit tätig. Und das ist für mich tatsächlich ein gewisser Ausgleich zu dem, was ich als Leitungskraft habe und damals auch, als ich als Geschäftsführer unterwegs war im Roten Kreuz, auch gegenüber dem hauptamtlichen, der hauptamtlichen Verantwortung. Also deswegen habe ich mir das Thema ausgesucht, weil ich sage, okay, Herzensthema im Roten Kreuz ist tatsächlich das.
Okay, was würdest du sagen, was spielt eine Qualifizierung im Roten Kreuz für eine Rolle und vielleicht auch, was gibt es da für Besonderheiten im Ehrenamt?
Ich will jetzt ganz sagen, ob das sich aufs Ehrenamt beschränkt. Qualifizierung und Schaffung der Rahmenbedingungen für die Qualifizierung ist aus meinem Verständnis eine der generell wirksamen Steuerungsmechanismen, die wir haben. Es gibt ja Leute, die glauben, das sind 16.3 Beschlüsse. Denen halte ich immer das Thema Erscheinungsbild Fahrzeuge entgegen und ich warte immer noch, bis der umgesetzt ist.
Also muss man kurz erklären, 16.3 bezieht sich auf den Paragraphen 16 Absatz 3 der Bundessatzung, wo quasi drinsteht, wenn Präsidium und Präsidialrat was beschließen, dann gilt das für alle Landesverbände verbindlich. Und die Frage ist immer, wie verbindlich ist das tatsächlich in einer föderalen Organisation und wie kann man das dann real durchsetzen? Das ist so ein Running Gag, so ein bisschen.
Und tatsächlich ist Qualifizierung und was bringe ich in Qualifizierung rein und mit welchen Ausrichtungen und Haltungen mache ich Qualifizierung etwas, womit ich steuern kann, wo ich Werte setzen kann, was ist wichtig, was ist für bis zur Helferebene wichtig. Und wenn ich Sachen nicht mache, dann ist es vielleicht individual etwas, was jemand macht. Aber Beispiel, wir haben als Bereitschaften ja das Rotkreuz Aufbauseminar. Das ist der einzige Lehrgang, wo wir in unserem Qualifikationskanon neben dem Thema Einführungsseminar das Thema Grundsätze und Rotkreuzidentität nochmal vertiefen. Deswegen ist das ein Lehrgang, der bei uns eine relativ hohe Rolle auch spielt. Während alles andere ist in irgendeiner Form operatives Geschäft. Also wie mache ich die Aufgabe, wie mache ich jene Aufgabe, was muss ich da wissen, was muss ich dort wissen. Wieso mache ich die Aufgabe, ist nur da drin.
Ja, plus, sag mal, ein Stück weit, also ich habe selber auch das Aufbauseminar mal eine Zeit lang ausgebildet und ich würde sagen, das ist ja eigentlich auch wichtig für insbesondere die Leute, die Verantwortung tragen im Roten Kreuz, jetzt mal insbesondere im Ehrenamt, dass die auch ein Stück weit vielleicht noch ein bisschen mehr den Organisationskontext und so, wenn man was sich wünschen kann, sich auch vielleicht stärker identifizieren mit der Organisation und so weiter. Und das spielt natürlich schon eine Rolle, für in welchem Kontext, in welcher Organisation bin ich da tätig. Und mich hat das tatsächlich manchmal geärgert, wenn dann Teilnehmer relativ Unverständnis geäußert haben, ja quasi, wieso muss ich das lernen? Wo ich mir denke, ja, Herrschaftszeiten, weil das ehrenamtliche Management von der größten Hilfsorganisation der Erde ist. Und da wäre es vielleicht nicht falsch, wenn man ein bisschen eine Vorstellung hat, wo die herkommt und wie die tickt.
Oder mit einem schönen Bild gesagt, die drei Steinmetze, die da einen Stein klopfen, und die Frage, was machst du? Sagt der Erste, ich arbeite hier, weil ich bezahlt werde. Der Zweite heißt, ich mache ein Fenster. Und der Dritte sagt, ich helfe eine Kathedrale bauen.
Ja, genau. Und den Kontext muss halt jemand herstellen und erklären. Mhm. Und das ist ja genau die Rolle. Okay. Du hast deinen Fokus ein Stück weit auf Leitungs- und Führungskräfte.
Richtig.
Also vielleicht ein No-Brainer, aber weil die auch eine besondere Rolle und Verantwortung haben in der Systematik, oder? Ohne die wird das insgesamt nichts.
Ja, aber das ist nicht der Grund. Also der Fokus hat sich tatsächlich entwickelt. Also das war der Teil, wo ich in Ausbildungstätigkeiten eingestiegen bin und habe durchaus aus solchen Gründen, aber ich habe mir nicht aus den Gründen ausgesucht, weil durchaus aus den Gründen, also halt, ja, das ist sinnvoll, da zu investieren und da weiterzumachen und das auch zu gestalten. Es gibt genug Leute, die irgendwelche Fachthemen wesentlich besser wie ich können, dann sollen die das auch machen. Also ich bin nicht derjenige, der die Position vertritt, ich muss alles können, kann gut mit leben, Sachen nicht zu können, wenn es Leute gibt, die es können. Und bin halt auch schon ein bisschen in die Richtung, dass ich sage, und ich halte diese Leitungsgeschichte insbesondere für sehr wichtig, weil sie genau das Thema, wo steuern wir hin, am Ende macht. Also es gibt ja da einen ganzen Satz drin, neben dem, wie gehe ich mit meinen Leuten um, ist das Thema Gremienarbeit ein Punkt. Also wenn ich überlege, da kommt jemand, der ganz frisch als Bereitschaftsleitung gewählt ist, der kommt dann in seinem UV- oder KV-Vorstand und trifft dort auf den gewieften Kommunalpolitiker, dem muss ich wenigstens ein bisschen was mitgeben, dass er erstens versteht, was er will und zweitens, dass er auch seine Sachen mit rüberbringt. Also um erfolgreich zu sein, dafür wollen wir unsere Leute fit machen.
Du hast ja explizit auch den Fokus auf Hessen und vielleicht ist das auch, kann man das jetzt nicht abschließend darstellen, aber im Prinzip, also die Frage ist, was wird denn an Qualifikation oder an Qualifizierung eigentlich beim Roten Kreuz angeboten? Vielleicht jetzt mal mit Perspektive aufs Ehrenamt und ich würde jetzt mal grob so formulieren, wir gehen ja davon aus, dass grundsätzlich erstmal jeder zu uns kommen kann, ohne große Vorkenntnisse. Und das heißt, wir müssen dann sicherstellen, dass egal, ob das, wie du beschrieben hast, so fachliche Kompetenzen, also was weiß ich, wie baue ich ein Zelt auf oder wie versorge ich eine spritzende Blutung oder wie bediene ich ein Funkgerät, was weiß ich. Und aber dann eben auch von mir aus, wie führe ich denn so eine Einheit, die sowas tut, im Einsatz und wie organisiere ich einen Ortsverein oder was gehört dazu, wenn ich eine Bereitschaft verantworte? Also der Mensch muss in der Lage sein, alles das bei uns irgendwie zu lernen und deswegen ist das Thema Bildung schon wichtig und auch sehr vielfältig im Roten Kreuz, kann man das so sagen?
Und ich würde es noch um einen Punkt ergänzen. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir ja keine detaillierten Kompetenzprofile. Wir definieren Kompetenzprofile über Inhalte, die in Seminaren vermittelt werden. Und da muss ich sagen, bin ich also seit es diskutiert worden ist auf Bundesebene auch mit bei. Da haben wir ja ganz bewusst dieses Thema Anerkennungsmatrix aufgebaut, um das, was von uns kommt, nein, was muss der denn nicht noch mal machen, weil er die Kompetenzen schon hat. Und ich muss alles anbieten, aber ich muss gucken, was braucht die Person wirklich individuell. Und auf der Schiene muss ich die Ausbildung gestalten. Aber wir haben in dem Rahmen, decken wir mit den Inhalten der Lehrgänge, beschreiben wir gleichzeitig, was müssen die Leute können.
Ja, du hast jetzt von der Anerkennungsmatrix gesprochen. Das heißt, da geht es um die Idee, der Mensch hat das schon woanders gelernt, egal ob jetzt woanders im Roten Kreuz, bei einer anderen Hilfsorganisation oder vielleicht, weil er beruflich irgendwas macht, was hilfreich ist. Und wie kriege ich das organisiert, quasi das anzuerkennen, zu sagen, ah, okay, du bist Elektriker, lass mal den Lehrgang Technik und Sicherheit sein, aber schau dir doch trotzdem mal an, wie man Zelt aufbaut oder was weiß ich.
Ja, bleiben wir mal bei Technik und Sicherheit, weil da kann man es sehr schön erklären an der Stelle. Also du bist Techniker, hast das alles gelernt. Wir haben bei uns vielleicht ein Spezialgerät. Und dann brauchst du, um dort eingesetzt zu werden, nur eine Einweisung auf dieses Gerät. Spezialgerät. Mhm. Und diese Grundvolumen Technik und Sicherheit, das können wir dir anerkennen, weil das in deinem Beruf oder in deinem sonstigen Leben schon geleistet worden ist. Und wir haben vom Bundesverband aus, also Bundesausschuss der Bereitschaften, definiert eine solche Matrix, in der steht, okay, was können wir anerkennen? Das ist als Mindeststandard gedacht. Also das heißt, in der Bundesmatrix steht drin, was alle Landesverbände anerkennen müssen. Die dürfen es selbst erweitern, aber nicht einschränken. Also wenn der Bundesverband sagt, dieses kann anerkannt werden, dann hat der Helfer ein Recht, dass es in allen Bundesländern anerkannt wird.
Ja, also es ist ja insofern auch ein wichtiges Thema, weil die Leute ja also gerade im Ehrenamt haben sie wenig Zeit. Das hat auch was mit Motivation zu tun. Ich habe gerade ein Gespräch geführt mit der Annette Strauß. Die hatte, ihr Mann ist dann wieder eingestiegen und der hatte quasi für Sachsen das Rotkreuz-Einführungsseminar erfunden nach der Wende. Und da musste er aber dann, weil er jetzt wieder tätig werden wollte, musste auf jeden Fall mal ein Rotkreuz-Einführungsseminar machen. Also hast du den Eindruck, dass das schon gut funktioniert oder tun wir uns da schwer zu sagen, okay, passt schon? Oder eher den Schwerpunkt zu legen, okay, genau wie du es gerade beschrieben hast, der logisch ist der Elektriker und deswegen machen wir nur das, was zwingend sein muss und das habe ich schon mal identifiziert und übrigens, das ist am Samstag um 11.
Ja, ja. Also da sträube ich mich, eine bundesweite Antwort zu geben. Es funktioniert in einigen Bereichen sehr gut. Das sind aber auch teilweise Kollegen, die das schon ein bisschen länger machen und die da, sagen wir mal, dieses Gefühl und die Erfahrung haben. In anderen Bereichen komme ich immer mal wieder zu Diskussionen, wo ich dann diese Grundidee, niemand muss bei uns etwas noch einmal machen, was er schon woanders als Kompetenz erworben hat, noch mal erläutern muss. Insbesondere, und das war uns damals als Bundesausschuss wichtig, wir haben einen Abschnitt da drin, der steht in allen Lehrgängen drin, dass jemand eine Ausbildung anerkannt bekommen kann, wenn er Tätigkeiten nachweisen kann, in denen er das, was in der Ausbildung vermittelt wird, erfolgreich angewendet hat. Mhm. Also praktisches Beispiel von der Anerkennung. Da kam jemand, der führt seit 15 oder 20 Jahren ein Unternehmen und hat jetzt angefragt, auch mit Mitarbeitern und sowas, ja, muss ich jetzt Vorstandsseminar machen? Nee, musst du eigentlich nicht, weil du wendest das an. Auch wenn du jetzt mir keinen Lehrgang dafür zeigen kannst, du wendest das erfolgreich an, indem du nämlich schon 20 Jahre da als Selbstständiger mit Mitarbeitern unterwegs bist. Das kann ich anerkennen, weil das, was ich vermitteln will für unsere Leute, ja schon eingesetzt worden ist. Und das ist etwas, was wir tatsächlich für alle Seminare mit drin haben. Das heißt, die zuständigen Leitungskräfte, die das anerkennen sollen, das ist je nach Landesverband sind das unterschiedliche, sollen nicht gucken, hat er das bei uns abgesetzt, sondern kann er das?
Ja, genau, wobei an dem Beispiel, also für die Vorstandsrolle, klar sind da Kompetenzen dabei als Unternehmer, die er da sicher brauchen kann, aber könnte ja sein, da gibt es trotzdem was ich von mir aus, wie schaut denn die Regelungsstrukturen oder was ist denn wie wird denn im Gremium gearbeitet, welche Kompetenzen hat es, keine Ahnung. Von mir aus ist es tatsächlich so, dass er sagt, ja klar, führe ich ein Unternehmen, aber da habe ich kein Gremium, da entscheide ich.
Ja gut,
so,
dann muss man sich's angucken.
Also was muss der Mensch dann vielleicht trotzdem ergänzen für den Kontext machen?
Er muss beschreiben, was er für Erfahrungen gemacht hat und wie er die gemacht hat. Und dann wird bei der Anerkennung entschieden, ja, können wir anerkennen oder den Teil musst du dir nochmal angucken. Ähnlich wie wir es vorhin beim Elektriker hatten, nur auf einer anderen Ebene.
Genau, also wie gesagt, ich finde, das Thema ist wirklich ein großes und ich glaube, das wird immer relevanter und weil wir eben, wie du es vorher beschrieben hast, durch den gesellschaftlichen Wandel die Leute auch vielleicht zeitlich stärker unter Druck sind oder vielleicht im Beruf auch mehr Einsatz und Flexibilität gefordert wird und deswegen, wenn man da Barrieren aufbaut in Form von, du musst da ganz viel machen, was du eigentlich schon mitbringst, dann ist das insbesondere vielleicht für erfahrenere Zielgruppen wenig attraktiv. Für mich wäre noch die Frage, weil jetzt haben wir immer in die Richtung, ja, der will im Roten Kreuz was machen, was kann er denn da mitbringen und anerkennen? Wie schaut es denn andersrum aus? Also ich habe im Roten Kreuz was gelernt und will das woanders nutzen. Was ist denn da los?
Also ein Fall, den wir ja oft haben, ist die Schwesterorganisation. Also ich sage bewusst nicht befreundete Organisation, die hätten wir uns aussuchen können, aber wir müssen mit ihnen leben, also sind es Geschwisterorganisationen. Da entscheidet ja jeder für sich. Also insbesondere bei der Feuerwehr haben wir die Problematik, dass wir zwar denen ihre Führungskräfteausbildung anerkennen, aber die unsere nicht. Es gibt dazu für aber auch sachliche Gründe. Also das geht nicht um Status, sondern die haben Teile in ihrer Gruppenführerausbildung, die bei uns in der Fachausbildung einsatztaktisch abgedeckt werden. Und wer das nicht hat, den kann ich nicht als Gruppenführer einsetzen. Was wir inzwischen machen, ist, dass wir versuchen, die Bescheinigungen von Lehrgängen so auszugestalten, dass sie von den Teilnehmenden auch für entsprechende Nachweise angesetzt sind. Wir haben aber keine strukturierten Fortbildungspunkte, Anerkennungen oder sowas, dass wir sagen, wer bei uns das hat, ist das. Da ist der Bundesverband im Moment in der Überlegung dran, dass er über eine Steinbeiß, glaube ich, also über eine Uni in Berlin versucht, die neue Leitungskräftequalifizierung mit solchen standardgemäß anerkannten Punkten, die man auch bei Studien verwenden könnte, benutzen kann. Das ist aber im Moment für mich, wie ich es beobachte, wie ich sehe, tatsächlich individuell von dem, der anerkennt. Also das können wir auch fast nicht beeinflussen. Wir können es nur auf unserer Seite beeinflussen.
Okay, aber das wäre ja ein spannender Prozess. Das heißt, du beschreibst gerade, dass auf Bundesebene, wenn man da das, was für die, zum Beispiel für die Leitungskräftequalifikation an Modulen vorgegeben ist, wenn man das quasi so konzipiert, dass das, und das würde ja auf so ECTS-Punkte wahrscheinlich rauslaufen, dass man sagt, okay, da hat von mir aus irgendeine Hochschule gesagt, jawohl, von mir aus, ich war da beteiligt oder wie auch immer, hab das auditiert. Und das, wenn man gemacht hat, dann entspricht das so und so vielen ECTS-Punkten von mir aus in sozialwissenschaftlichen Studiengängen, was weiß ich. So.
Aber existiert im Moment noch nicht, ist
genau.
In der,
aber das wäre so
Überlegung.
So eine Überlegung. Okay.
Genau, also wir müssen klar in die Richtung gehen, dass unsere Leute, für mich ist das Zauberwort, wenn ich irgendwo was mache, Nutzen erkennen. Mhm. Also du hast mich ja gefragt, wieso tue ich es? Also ich erkenne für mich einen Nutzen in meiner persönlichen Entwicklung, diesen Job so zu tun, wie ich ihn tue. Und das ist aber auch für jeden, der bei uns als Einsatzkraft, als Mitwirkender unterwegs ist, ja so. Wenn ich jemand nur sage, das ist so, weil ich dir sage, dass du musst, dann ist kein Interesse da.
Argumentation, genau. Vielleicht geht es noch in die gleiche Richtung. Du hast ja in der Vorbereitung dir gewünscht, dass wir auch sprechen über die Auswirkungen des deutschen Qualifikationsrahmens, DQR, für das Deutsche Rote Kreuz. So, ich habe dann ein bisschen recherchiert, aber sag mal, was ist denn der deutsche Qualifikationsrahmen und warum hast du den Eindruck, das spielt hier eine Rolle?
Ja, das spielt also gerade auch beim Thema Anerkennungsmatrix, was wir eben hatten, das kommt nämlich zum Teil daher, eine der wesentlichen Veränderungen in unserer Sicht auf Qualifikation aus Sicht des DQR ist genau diese Anerkennung praktischer Tätigkeiten. Der Qualifikationsrahmen ist ja eine Vereinbarung der Kultusminister, die EU-kompatibel zusammengestellt ist, die Kompetenzlevels darstellt in bestimmten Funktionen und Tätigkeiten. Ja? Und in diesem Qualifikationsrahmen ist relativ klar, dass die praktische Geschichte, also praktische Erfahrungen, die tatsächlich gemacht und nachgewiesen werden, den universitären, also das kommt aus der Schiene, den bildungstechnischen universitären Strukturen gleichgesetzt bzw. anerkannt werden muss. Eine praktische Geschichte in der Anerkennungsmatrix ist, dass wir ganz lange am Anfang drin hatten, der Lehrgang bei dem Studium, der Lehrgang bei dem Studium. Dann kam irgendwann mal die Diskussion auf, ja, und wie ist das eigentlich mit einer Meisterqualifikation? Das ist doch nach den Regeln gleichgesetzt an der Stelle. Und nach dieser Diskussion und Prüfung ist die Meisterqualifikation für einzelne Seminare bei uns genauso drin, wie es ein entsprechender Studienabschluss war. Und und der Qualifikationsrahmen ermöglicht uns, tatsächlich das, was wir tun, einzubinden und bietet auch die Möglichkeit, diese Anerkennungseinstiege, die du hast, für externe Anerkennungen zu machen. Also wenn wir irgendwann mal definiert mit einer externen Zertifizierung sagen können, diese Qualifikation entspricht dem DQR-Level so und so, dann kann derjenige das auch mitnehmen.
Genau, wobei, da ist ja mein Eindruck, das ist ja mindestens so schwierig wahrscheinlich wie jetzt zum Beispiel diese ECTS-Punkte für die Leitungskräftemodule.
Ja, ja.
Also ich habe das auch so verstanden, das ist also quasi ein Kompetenzstufenmodell, was genau europäisch vergleichbar sein soll, damit ich eben eine Transparenz herbringe, eine Vergleichbarkeit und damit auch natürlich eine Mobilität, wobei das einen sehr starken Bezug natürlich zu beruflicher Tätigkeit erstmal
richtig,
hat.
Richtig.
Und jetzt für Deutschland gibt es eine Liste im Internet, wo quasi jeder Abschluss in Deutschland ist halt in diesen Qualifikationsrahmen einsortiert. Ich habe mal Beispiele rausgenommen. Stufe 1 im DQR ist Berufsvorbereitungsjahr, Stufe 8 ist ein Doktorat. Der NotfallsanitäterInnen sind auf der Stufe 4. Mhm. Und dann wäre ja die Frage quasi, wo ist denn so ein Grundlehrgang Betreuungsdienst? Wo würde man denn den da einstufen? Und kann man das überhaupt vergleichen, wenn man jetzt eben zum Beispiel sagt, ein Berufsvorbereitungsjahr ist auf Stufe 1? Naja, dann ist es vielleicht zu granular, oder?
Ja. Also ich würde Grundlehrgang Betreuungsdienst gibt es ja so nicht mehr ganz. Es gibt ja diese unterschiedlichen neuen Module. Das unterste Modul würde ich tatsächlich eher in der Stufe 1 einsortieren. Wobei das Schwierige bei, also gerade Betreuungsdienst, ist, dass wir da weniger, aber von ganz vielen machen. Also es gibt keinen 1:1 vergleichbaren beruflichen Abschluss zu dem, was wir im Betreuungsdienst unseren Helfern anbieten, im Sinne von generalistischer Sicht darauf. Klar ist, dass ich jemand, der bei uns eine Grundausbildung Betreuungsdienst hat, in einem beruflichen Kontext nicht unbedingt ein Berufsvorbereitungsjahr akzeptieren wird. Aber klar ist auch, dass er oder sie in der persönlichen Kompetenz sich mit schon sehr viel mehr beschäftigt hat, als vielleicht in einem Berufs-, zwar nicht in der Tiefe, aber in der Breite, in einem Berufsvorbereitungsjahr kommt. Also insofern, ja, das wird nicht einfach, das einzugruppieren, aber die Grundidee, diese es gibt Level und Praxis ist wertvoll und sowas, die muss in unsere Strukturen mit einfließen. Also es ist nicht jemand nur ausgebildet, weil er diesen Lehrgang bei uns abgesessen hat.
Okay, genau, aber dann wäre es ja eher quasi eine Analogie von dem Konzept. Ja. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass quasi in, was weiß ich, in 5 Jahren stehen 80% der Qualifikationen, die man so erwerben kann bei uns im Ehrenamt, irgendwo im deutschen Qualifikationsrahmen, weil das einfach nicht passt von der Systematik, Berufsbilder und Ehrenamt.
Was wir diskutieren, dazu müsste es aber dann auch sauber definiert sein und überall passieren, ob wir das nicht für bestimmte Leitungsfunktionen erreichen könnten. Dass wir sagen, okay, jemand der, und dann brauche ich die Qualifikation alle und die Erfahrungen, die dazugehören, also Zeit und inhaltliche, wer das erreicht hat, wäre einem DQR-Level so und so gleichzusetzen. Ob das dann da reingeschrieben wird, weil wir sind ja nun mal nicht bei den offiziellen Berufsabschlüssen mit unserer Ausbildung, das ist klar. Aber ein Zertifikat, wo draufsteht, ist dem gleichzusetzen, wo vielleicht auch eine Uni sagt, von uns bescheinigt, dass wir das geprüft haben, ist, glaube ich, auch für die externe Verwendbarkeit schon was wert.
Ja. Okay, also weil ich war da schon tatsächlich ein bisschen stutzig jetzt, aber dann kann ich es einordnen, beziehungsweise eben, weil wir gerade vorher ja schon über die eigene Anerkennung auch gesprochen haben, und ich finde schon, dass wir uns manchmal noch auch in der Organisation, also nur gerüchteweise sagt man ja, dass möglicherweise auch die Mobilität zwischen Landesverbänden schon eingeschränkt sei, weil da bestimmte Dinge nicht anerkannt werden. Also jetzt nur fiktives Beispiel, das kommt bestimmt selten vor in der Praxis. Und ich hatte aber tatsächlich, weil ich habe mich noch gefragt, wie weit, jetzt ist das ja eine Diskussion, die wir auf Bundesebene, habe ich verstanden, führen oder du jetzt für Hessen ausprägst, wie wir da im Roten Kreuz international dastehen, weil ganz konkretes Beispiel, auch durch die Flucht- und Migrationsbewegungen der letzten 10, 15 Jahre, kann ich mich erinnern, stand vor mir der Matondo und der war selbstverständlich im Kongo im Roten Kreuz und er hat nicht sehr viel mitgenommen auf seiner Flucht, aber er hatte ein Zertifikat über ein abgeschlossenes Rotkreuz-Einführungsseminar. Mhm. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass das Rote Kreuz im Kongo die hübscher macht als das Rote Kreuz in Deutschland. Und da habe ich natürlich auch gesagt, naja, okay, jetzt geben wir das mal auf den Anerkennungsweg. Ich bin eigentlich gar nicht mehr sicher, was da rauskam. Aber das wäre so ein Beispiel, wo das tatsächlich auch nochmal anders relevant werden kann oder vielleicht, sagen wir mal, die Komplexität noch steigt, weil wir das nicht nur national managen müssen, sondern auch noch international. Nee. Wo stehen wir da?
Wobei ich jetzt bei deinem Beispiel wahrscheinlich nur mit Auflagen anerkannt hätte. Nee, und zwar mit der Auflage, den Teil im Rotkreuz Einführungsseminar, der sich mit Struktur der Organisation beschäftigt,
das mal
nachzumachen.
Genau.
Aber wo, also im internationalen Bereich stehen wir tatsächlich nicht in dieser Managementgeschichte, sondern eher in der operativen Geschichte in der Vergleichbarkeit. Mehr dadurch, aber dass die operativen Einheiten, ob sie jetzt über Föderation oder über IKRK genannt werden, was gefordert ist, als solche genannt sind und wir als Deutschland gucken müssen, wie passt unser Sach dazu. Und klar ist auch, wenn einer in Ausland will, muss er ein Auslandsseminar im Sinne von, was ist besonders zu beachten im Ausland und was ist besonders als Rotkreuzler mit dem Zeichen unterwegs zu beachten im Ausland noch machen muss. Das halte ich aber auch für richtig, weil wir alle sind sozialisiert in der Umgebung, die wir in Deutschland haben und wir sind dort eigentlich sehr privilegiert mit der Situation.
Total, aber das könnte auch so ein Beispiel sein und die Diskussion hatte ich auch gerade erst. Also weil tatsächlich deutsche Helfer, die für die Auslandsarbeit qualifiziert worden sind und da bestimmte Dinge mitbekommen haben, die aber natürlich ein bisschen, oder sagen wir, ich glaube, es gibt keine große Synchronisation dieser Bildungsangebote für die Auslandsarbeit und für die Inlandsarbeit, weil da war nämlich genau der Punkt, der hätte für irgendwas, hätte ein Aufbauseminar gebraucht und der bildet aber in Wirklichkeit für die Auslandshilfe die Delegierten genau in so einem also Kontext aus.
Streiche Ausbildung bei der fehlenden Synchronisation. Also die Synchronisation der Kompetenzen zwischen Inland und Ausland, die startet aus meiner Sicht gerade. Mhm. Dass da was ist, hat man gemerkt bei der Abarbeitung im Ahrtal und in den strategischen operativen Handlungsempfehlungen ist das auch als eine Aufgabe gesetzt. Das steht im Moment als Aufgabe. Da gibt es einen Steuerkreis, der das steuern soll. Wir haben aber noch nicht viel im Operativen damit gemacht, weil dieser alte Lehrsatz, den wirst du auch kennen, über die Dauer eines Rotkreuzjahres. Wir sind dort noch im ersten Rotkreuzjahr, wir sind noch keine 7 Menschenjahre rum.
Ja, genau, wobei da muss man aufpassen, weil wir hatten das ja jetzt schon mehrfach, weil du das beschrieben hast, auch ja seit der Novellierung, und da muss ich schon mal schmunzeln, weil da ist immer die Frage, seit welcher Novellierung. Also ich habe das Gefühl, wir haben auch ein großes Talent, vielleicht gerade im Bildungskontext, uns da auch ein Stück weit viel mit uns selber zu beschäftigen, weil wir das ja, also es muss, das ist ja auch logisch, das muss immer wieder mal überarbeitet werden, aber gefühlt dadurch, dass das ja dann auch noch föderal gemacht wird, dann ist das viel im Ehrenamt, dann gibt es ganz viele Stakeholder und Gremien, die beteiligt werden müssen und so weiter. Also gefühlt, ich glaube, man kann sich ausschließlich dauerhaft mit Novellierungen beschäftigen und hat noch nicht eine einzige Minute tatsächlich Bildungsbetrieb gemacht. Und also es gibt einen Teil der Kapazität der Organisation, die nur da reinfließt. Kennst du das Phänomen?
Das Phänomen kenne ich. Also ich würde es noch ein bisschen ergänzen um ein Phänomen, wobei ich jetzt sagen kann, also ich habe mitgemacht, bin jetzt bei der dritten Novellierung der Leitungskräfte, die im Moment gerade läuft. Wäre froh drum, wenn die zweite Novellierung bundesweit umgesetzt wäre, weil ich jetzt zum Teil bei der dritten Novellierung Vorschläge höre, Themen, die in der ersten Novellierung noch drin standen, doch aufzunehmen, weil das, was in der zweiten Novellierung steht, ja überhaupt nicht. Ja, dieses Phänomen ist mir bekannt. Und ich habe ein persönliches Motto. Das steht auch teilweise auf Visitenkarten und Webdingen. Das heißt, nicht könnte, hätte, sollte, würde, müsste, sondern machen. Oder anders ausgedrückt, Regel für Innovateure, Regel 8, es ist im Zweifelsfall einfacher, um Verzeihung, also um Erlaubnis zu bitten.
Das ist immer eine sehr gute Regel. Ich muss jetzt kurz noch einen Werbeblock einspielen für Themen, die wir gerade schon angesprochen hatten, nämlich einmal das Thema Verzahnung Auslandsarbeit. Da ist die Folge mit Kurt Schahin über die Kläranlage im Ahrtal-Einsatz sehr spannend und für diese Evaluation des Einsatzes und was daraus strategisch und operativ möglicherweise für die Organisation folgt, gibt es eine schöne Folge mit der Sabrina Bargus dazu. So, aber jetzt nochmal zu dem Phänomen, dass wir da eben schon...
Wir können gut Konzepte schreiben.
Ja, also ich meine, und das ist ja nichts Schlechtes. Ja. Oder dass man sich da was überlegt, bevor man das tut, das ist völlig in Ordnung. Ich habe manchmal den Eindruck, halt die Frage, wie viel Overhead erzeuge ich da? Und also ist das Verhältnis noch gesund oder wo könnte man manchmal vielleicht sagen, so wie du sagst, aber manchmal muss man halt einfach auch mal machen und das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, vielleicht müsste man manchmal auch gerade bei Dingen, die bundesweit konzipiert sind, auch mal als Landesverband sagen, das ist natürlich nicht ganz so gut, wie wenn wir uns das selber ausgedacht hätten, aber die haben die 80% erreicht. Wir gönnen uns das jetzt mal, machen das einfach so.
Das ist ja, also muss ich jetzt differenzieren in meinem Kernthema. Bei den Leitungskräften gebe ich dir 100% recht. Und da habe ich auch den Eindruck, dass mehr und mehr jetzt diese Konzepte übernehmen. Aber mal sehen, wie lange dann die Novellierung dauert und was dann da rauskommt und wie lange das dann dauert, bis es übernommen ist. Bei den Führungskräften ist es aus meiner Sicht ein Tick anders. Da können wir nur bestimmte Sachinhalte sagen. Aber da sind wir dann am Ende nicht Herr der Anforderungen. Das machen die Bundesländer. Die schreiben dann im Zweifelsfall vor, was die bei ihnen im CATES eingesetzten Führungskräfte haben müssen. Da sind wir ein bisschen abhängiger. Und da kann es sehr wohl sein, dass ich sage, wenn der Bundesverband was beschließt, was meinem Land nicht passt. Und jetzt sind wir an der richtigen, es muss meinem Land nicht passen, nicht? Es muss mir nicht passen. Dann...
Also ich bin da völlig dabei, also es ist quer so ein Beispiel, also Katastrophenschutz ist Ländersache, wenn sich daraus ergibt, dass eben die Ausbildung im Katastrophenschutz da anders aussehen muss oder sich daran jedenfalls orientieren, das ist ja völlig nachvollziehbar. Ja. Und deswegen, aber also mir geht es vor allem darum, dass man vielleicht jetzt das Bewusstsein irgendwie hinbekommen muss, tatsächlich nicht zu sagen, nur weil ich das nicht selber erfunden habe,
genau. Muss
ich es auf jeden Fall nochmal neu machen, weil ich glaube, das werden wir uns irgendwie auch nicht mehr leisten können, weder von der Zeit, von der Kapazität, von der Qualität auch und so, sondern wirklich sich darauf zu fokussieren, zu sagen, das ist ja ganz klar, da gibt es strukturell ein Thema.
Richtig.
Deswegen, also sagen wir, bewusst zu entscheiden, deswegen mache ich das neu oder ergänze das irgendwie. Aber ansonsten eher mal vielleicht mit der Brille drauf zu gehen, okay, und was passt denn einfach?
Ja, so. Also das ist zumindest für Hessen, kann ich das sagen, den Ansatz, den wir eigentlich schon die letzten fast schon Jahrzehnte fahren, dass wir sagen, wir nehmen das vom Bundesverband. Wir nutzen durchaus die Freiräume, die da drin gegeben sind, aber wir ergänzen das dann um die Teile, die aus unserer Sicht fehlen. Und was auch wichtig ist, das ist auch so eine persönliche Überzeugung, wir versuchen mehr in Richtung Angebote als in Verpflichtung zu gehen. Klar ist, wegen Kompetenzprofil durch Lehrgänge definiert, dass ich einen gewissen Kern brauche, um sagen zu können, der kann das. Aber darüber hinaus versuchen wir an den unterschiedlichsten Stellen ergänzende Angebote zu machen. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, wem das wichtig ist, der kann da kommen und muss, aber braucht das nicht, um, wie heißt es so schön, dann bei uns intern, dafür gibt's weder Sternchen noch Rückenschild.
Ja, genau. So, du hast im Vorfeld auch noch ein Stichwort genannt, nämlich Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Qualifizierung im Roten Kreuz. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Es gibt zwei Elemente. Es gibt sogar drei. Das eine Element ist tatsächlich die Menge dessen, was uns zur Verfügung steht. Wir hatten früher mal Lehrgänge und Seminare, die sind durchgeführt worden bei so und so viel Teilnehmern. Die haben wir so nicht mehr. Außerdem haben wir unter dem Aspekt demografischer Wandel jetzt eine ganz starke Veränderung des Altersprofils der Leute, die bei uns mitarbeiten. Kollege nennt das immer lästerhaft Collective Aging. Also dieses, früher war der Schwerpunkt dessen, was bei uns mitgewirkt hat, tatsächlich so sehr junge Personen. Und wir haben uns darüber beklagt, dass wir im Mittelalter keine hatten. Heute kriegen wir, wenn ich gucke, auf was wir aufbauen für Leistungsfähigkeit, haben wir eigentlich alles. Wir haben Junge dabei, eher ein paar zu wenig, was aber mit demografischem Wandel zu tun hat. Wir haben sehr viel Mittelalter, die Leistungsträger sind. Was uns noch ein bisschen fehlt, wo wir ran müssen, ist tatsächlich anzubieten für Ältere. Also meistens sind es dann Leute, die schon mal bei uns waren, im Mittelalter ausgeschieden sind aufgrund Familie, die jetzt wiederkommen. So, und ich kann bestimmte Inhalte für jemanden, der für den das neue das erste Mal ist, nicht so vermitteln, wie ich sie jemand vermittle, der schon Lebenserfahrung hat.
Okay, das heißt, das hat Auswirkungen insofern auf die Bildung, weil es ein Stück, also es sind ja mehrere Phänomene. Also wir haben, es kommen weniger Jüngere nach. Das heißt, man muss eben insbesondere auch sich auf Zielgruppen vielleicht fokussieren, die man vorher weniger im Blick gehabt hat, auch für den Ersteinstieg. Das heißt, die sind dann schon älter. Oder Demografie heißt ja auch längere Lebenserwartung. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht auch Leute, die aus dem Beruf raus sind, die aber durchaus noch 10, 15 Jahre ganz aktiv in einem Ehrenamt was übernehmen können und ja auch wertvolle Kompetenzen mit einbringen können. Und dann muss natürlich trotzdem Bildung anders ausschauen, als wenn ich sage, okay, der kommt frisch von der Schule, sondern das ist halt jemand, der da ganz viel schon
mitbringt. Aber es ist auch an einer anderen Stelle. Also Demografie hat ja auch was mit Alter zu tun. Also wenn ich jetzt gucke, ich, Landesbereitschaftsleiter, über 60, okay? Mache jetzt ganz viel im Sinne von strukturierter Entscheidungen. Betreffend tun die Entscheidungen, aber Leute, die deutlich jünger sind wie ich,
die auch
ganz anders sozialisiert worden sind. Wenn ich jetzt in meiner Altersklasse anfange mit digitaler Bildung, muss ich da vielleicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, als wenn ich jemanden habe, der das in der Schule schon also wir sind auch an der Stelle, das ist diese Generationsentwicklung, mit anderen Erkenntnissen ist das falsche Wort, vor Erfahrungen konfrontiert, was Bildung betrifft. Und natürlich sind das andere Ansprüche. Und diesen traditionellen, ich stelle mich hin und halte einen Vortrag, hatte ich schon mal gesagt, das funktioniert heute nicht mehr, oft nicht mehr. Und dann gibt's natürlich Leute, die muss ich erstmal überzeugen und heranführen, wir haben ja viel gemacht während Corona mit Online-Schulungen. Da gab's Leute, die mussten da richtig erstmal grundtrainieren, dass sie das überhaupt verstehen konnten, wie wir das mal.
Genau, und total. Wobei das ja nicht nur was mit dem Alter zu tun haben muss, sondern halt je nach beruflicher Sozialisation, was weiß ich.
Also früher hieß es ja mal Bevölkerungspyramide, Haushaltsbevölkerungsdöne, war so die Form. Und was halt auch ist, wenn ich diesen verteilen, was auch im weitesten in diesen Bereich demografischer Wandel gehört. Es gibt ja dieses Altersding von dem Statistischen Bundesamt, das hat jeder im Regelfall schon mal gesehen. Es gibt auch eine Ableitung dazu mit Personen mit Migrationshintergrund und es gibt eine Ableitung dazu mit Personen mit Inklusionshintergrund. Und wenn wir mal gucken, auf wen wir gucken als mögliche Mitwirkende, dann gucken wir meistens nur auf diesen Kernbereich. Mhm. Und auch da müssen wir Bildungsangebote so gestalten, dass wir alle ansprechen, Werbe- und Bildungsangebote.
Genau, okay, das wäre jetzt quasi nochmal eine Frage, welche Zielgruppen sprechen wir für ein Engagement im Roten Kreuz an oder heute vielleicht noch zu wenig an.
Ja.
Aber das heißt, im Kontext Demografie würdest du erstmal plädieren für eine, sagen wir mal, demografiesensible Bildungsarbeit.
Genau.
Weil die zweite Chance wäre ja noch zu sagen, Demografie kann uns ja auch helfen, gerade vielleicht genau die Situation, Leute, die eben jetzt eine längere Lebenserwartung haben, die ein Berufsleben hinter sich haben, die vielleicht schon mal Kontakt hatten mit dem Roten Kreuz, vielleicht aber auch nicht, aber die ja auch als Ressource für Bildung ins Rote Kreuz einsteigen könnten. Wo steht man da insgesamt? Also demografiesensible Bildungsarbeit und vielleicht auch gezieltes Nutzen von Kompetenzen im Alter für Bildung im Roten Kreuz?
Wir setzen das zum Teil ein, aber wenn ich ehrlich bin, mehr über Leute, die auch eine Rotkreuz-Biografie haben, die sagen, okay, wäre jetzt nicht der Umstieg in den Bereich Bildung, im Bereich Verantwortung sinnvoller, was an der Stelle. Suchen von Extern in dem Umfeld passiert eher seltener. Und ist auch, doch glaube ich so sagen zu können, vielleicht verbandsmäßig noch nicht akzeptiert genug. Also jemand, der ohne Stallgeruch verantwortlich was erzählen will, da gibt's dann schon Ressentiments.
Das glaube ich sofort, wobei vielleicht kommt es ja auch aufs Thema an, wo man sagt, okay, da ist es auch vielleicht berechtigt zu sagen, passt es gut? Vielleicht kann man da ja Tandems bilden, zu sagen, da gibt es jemanden, der den Anker in der Organisation hat und dann gibt es jemanden, der eine tolle Kompetenz mitbringt. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Also
gibt es vielleicht eine gewisse Zurückhaltung.
Also wir bilden grundsätzlich in Tandems aus, übrigens. Also wenn denn dann beide Lehrkräfte da sind. Nicht nur wegen dem Aspekt verschiedene Kompetenz- und Erfahrungsniveaus, sondern auch, dass es aus meiner Sicht heutzutage einem Teilnehmer beim Präsenzkurs nicht mehr wirklich zumutend ist, ganze 2-3 Tage den gleichen dann nur zu hören.
Dir war auch noch wichtig, sich das Thema Evaluation anzuschauen. Welche Rolle spielt denn Evaluation in der Qualifizierung?
Genau gesagt, aus meiner Sicht eine zu geringe. Wir prüfen, es fängt ja schon an mit als erste Stufe der Evaluation kann man ja schon Prüfungen sehen. In allen Forderungen, die du im Moment irgendwo liest, wir bilden kompetenzorientiert aus. Auf meine Frage in den nicht nur Rotkreuz, sondern auch anderen berufenen Gremien, ja, wie können wir denn das auch kompetenzorientiert prüfen, habe ich keine wirkliche Antwort bis jetzt gekriegt.
Weil dann quasi die Prüfungen viel anspruchsvoller werden müssten, oder? Dass ich wirklich eine Kompetenz prüfen
kann. Ja, die müssen ganz anders werden. Heute prüfen wir Faktenwissen, wir prüfen, also wo ich einen Haken dran machen kann, ist gut und wo ich einen Stempel drunter machen kann, ist auch gut, aber das hat mit Kompetenz nichts zu tun. Und das zweite Evaluation, wir haben keinen Mechanismus, dass wir sagen, regelmäßig gucken wir mal strukturiert drauf, ist das, was wir ausbilden von den Inhalten, noch das, was wir im Moment wirklich brauchen. Komme ich ein bisschen so von auch wieder von hessischen Rahmenbedingungen her. Inzwischen hat die hessische Landesregierung sowas eingeführt wie Verfallsdaten für Gesetze und Erlasse. Was im Endeffekt heißt, spätestens nach x Jahren muss mal drauf geguckt werden, ist das noch zeitgemäß. In unserer Bildung angeboten. Also wir sind gerade dabei, das Rotkreuz-Aufbauseminar zu überarbeiten. Die letzte Überarbeitung war 2003. Wir sind gerade dabei, Gruppen- und Zugführer Kernaussagen fürs DRK zu überarbeiten. Da sind wir ein bisschen besser. Da war die letzte Überarbeitung 2011. Die ist aber nie bundesweit so richtig ausgerollt worden, weil keine Unterrichtsbeispiele erstellt waren. Also wir haben da schon eine Zeit, 20 und mehr Jahre, bis wir mal wieder auf Ausbildung gucken.
Okay, das wäre ein bisschen Widerspruch. Also trotz permanenter Novellierungsaufwände erwischen wir offensichtlich nicht alle Bildungsangebote gleichzeitig oder gleichmäßig.
Ja, so. Das hat was damit zu tun. Also was wir dauernd novellieren, sind die Leitungskräftemodule gemeinsam, weil da gibt's halt, da ist GS zuständig, da wechseln mal Mitarbeiter und dann wird wieder mal novelliert.
Was ja nicht zwingend ein guter Anlass ist. Also ich meine, es kann ja Gründe geben, wie du das beschreibst. Naja, wenn das jetzt 20 Jahre nicht angeschaut worden ist, dann wird sich schon ein bisschen was getan haben.
Das ist genau das Thema. Und man muss halt auch sagen, bis sowas beschlossen wird bei uns, ist es ja auch nicht unbedingt State of the Art in der entsprechenden wissenschaftlichen dieser Gruppierung. Also die Methodik.
Das heißt, wir haben für unsere Strukturen und Gremienbeschlüsse und so weiter, braucht es einfach einen gewissen Zeitfaktor, richtig, der das auch schon wieder veraltet.
Und die Methodik, Didaktik von dem, bleiben wir mal beim Aufbauseminar, die 2003 beschlossen ist, ist ja eigentlich auf Konzepten und Ideen Mitte der 90er Jahre basiert. Also wenn es passt. Also kann auch noch. Aber das heißt, wir haben im Prinzip keine Selbstregel, wo man sagt, okay, eine Novellierung, also ich sage ja gar nicht umschreiben, sondern ich sage...
Zumindest mal bewusst drauf anschauen,
genau.
Ist da Handlungsbedarf oder nicht.
Genau. Und dafür, also das versuche ich auch auf in meiner Funktion als Mitwirkender im Bundesausschuss jetzt in Richtung Bundesleitung zu adressieren, dass wir genau diesen Anspruch als Bundesausschuss irgendwo mal festsetzen müssen. Was ja nicht heißt, dass das ganze Gremium immer alles mit dabei machen muss. Dann bildet man eine kleine Projektgruppe, die sagt, guck mal an, ist das zeitgemäß, gibt es neuere Erkenntnisse, müssen wir vielleicht den Teil A oder Teil B oder sonst irgendwas ein bisschen anpassen. Beispiel, auch Aufbauseminar 2.3 das letzte Mal bearbeitet. 2.9 ist dann irgendwas im Roten Kreuz passiert. Da gab es eine neue Satzung und es gab neue Vorgaben für Satzungen der Kreis- und Landesverbände. Und normalerweise hätte parallel dazu dann der Abschnitt im Aufbauseminar geändert werden müssen.
Aber es hat natürlich keiner im Blick und dann passiert
richtig. Und als man gesagt hat, was machen wir damit? Nehmen wir müssen doch erstmal die alten Exemplare verkaufen.
Ja gut, genau, das kommt noch dazu, da gibt es quasi noch Verlagsinteressen, weil quasi die Lehrunterlagen von der DRK Service GmbH zur Verfügung gestellt werden, die jetzt auch kein Interesse hat, das quasi sofort wieder wegzuschmeißen.
Okay. Und wenn ich aber sage, wenn ich mich selbst, also es geht mir eher um eine Selbstverpflichtung an der Stelle für den Bundesausschuss, so spätestens alle 10 Jahre müssen wir einmal jedes für das Ausbildungsangebot, für das wir zuständig sind, angeguckt haben, ist das fachlich noch okay.
Ja, genau. Aber würdest du schon sagen, also, weil das ist ja klar, der Anspruch ist ja, oder das Motiv ist ja, die Qualität sicherzustellen.
Genau.
Das ist ja auf jeden Fall wichtig, weil Bildung ist ein wesentlicher Baustein von Qualität. Und nachdem wir ja am Schluss irgendwo mit Menschen arbeiten, ist Qualität eben hochrelevant.
Und Steuerung, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Genau, und gleichzeitig haben wir ja schon über diese Mühen gesprochen, die das braucht, bis das quasi überall ankommt, bis das da umgesetzt wird. Von mir ist halt der Verlag noch Druck, muss man das neue produzieren und was der Teufel. Also das heißt, man muss vielleicht so ein bisschen einen guten Weg finden zwischen eben dem Anspruch, das aktuell zu halten und den Aufwänden, die das in der Gesamtorganisation erzeugt, oder?
So. Ja, ja, und da bin ich ja auch noch in einer anderen Funktion, ich weiß gar nicht, ob ich dir das auf die Liste geschrieben hatte, was mich besonders interessiert, in der anderen Funktion tätig, das ist das Thema Plattform der Gemeinschaften, da will ich jetzt einen Werbeblock einfügen. Wir haben ja als Bereitschaften diese Idee eingebracht, die vom AED übernommen worden ist und jetzt auch in der Umsetzung ist, einer Struktur, wo wir genau solche Informationen, also was ist jetzt aktuell, was ist jetzt verteilt worden, möglichst flächendeckend verteilen können. Und wo wir insbesondere aussetzen den Zeitverzug im Dienstweg, weil alle es gleichzeitig sehen können. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben als Vorschlag damals vom Bundesausschuss der Bereitschaften, der von dem AED mit übernommen worden ist, das Prinzip umgekehrt. Früher war das Prinzip Dienstweg, ja, die Beantwortung der Frage, wenn was ankam, darf oder muss die nächste Ebene das wissen.
Ja, genau.
Jetzt mit der Plattform ist die Idee der Umkehrung im Sinne von, im Prinzip darf jeder alles wissen. Es sei denn, es gibt einen speziellen Grund, wieso nicht. Beispiel personenbezogene Daten kann ich natürlich nicht allgemein verwenden. Aber dieses, wie alt ist das, gibt's da was Neues? Die Idee ist, dass wir das möglichst schnell, wenn es denn da ist, allen auch verfügbar machen können, was dann vielleicht auch diese Umsetzungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöht.
Genau, wobei jetzt hast du die Plattform der Gemeinschaften, das ist ja praktisch ein digitales Tool, was genau das ermöglichen soll, dass da alle breit zugreifen können und so weiter. Ich habe ein bisschen mit den Augen gerollt, das hat man natürlich nicht hören können, aber es ist ja nicht so, dass es im Roten Kreuz zu wenig Tools gibt. Also wir haben ja reichlich Tools und Tools lösen ja auch keine Probleme, sondern kann vielleicht
Tools ein Hilfsmittel sein.
Genau. Und warum hat es denn da jetzt auf jeden Fall noch ein Tool gebraucht?
Weil es kein Tool gab, das konnte nämlich einen verbandshierarchiefreien Zugriff untereinander. Also die Problematik, also welche Fragen beantwortet die Plattform? Die Plattform soll die Fragen beantworten, was ist im Moment eigentlich aktuell verfügbar? da ich eine gewisse Zeit schon auch im Bundesausschuss bin, kommen bei mir dann immer die Fragen in, du, haben wir dazu mal was beschlossen und was, kannst du mir das mal zuschicken und so weiter. Das bitte in dem Moment, wo es beschlossen ist, an eine Stelle, dass jeder zugreifen kann. Und es gibt einen anderen Aspekt. Alle, die sich in der Plattform angemeldet haben, können direkt mit allen, die sich in der Plattform angemeldet haben, Chat- und Kommunikationsgruppen bilden. Also das heißt, ich habe jemand, der sagt, ich lerne jetzt hier auf dem Symposium jemand kenne, mit dem ich mich austauschen kann. Vorher gab es nur den Weg Telefonanruf oder E-Mail und damit waren das die Einzigen. Wenn ich weiß, wer in welchen Dingern ist oder wer in den Nachbarverbänden bestimmte Funktionen hat, den finde ich in der Plattform, wenn er drin ist. Also es geht nicht um das Tool des Tools willen, sondern tatsächlich eine barrierefreie, nicht nur Informationsbasis, sondern auch Kommunikationsbasis zu bieten. Und ich kriege von jedem, der das, wenn er drin ist, dann ist ein Thema ausgehebelt. Nennt sich DSGVO, weil er hat mit dem Angeben seiner Daten, mit denen er sich anloggt, zugestimmt, dass die anderen, die drin sind, die sehen dürfen.
Genau, okay. Also wir sind ja beide schon ein bisschen älter. Also wir reden jetzt nicht über das Redbook, was das auch schon probiert hat, aber okay, so. Gut. Wir haben ja, und wir sind ja auf dem Betreuungsdienstsymposium, da ist ja irgendwie so Betreuungsdienst in stürmischen Zeiten, ist ja die Überschrift. Mhm. Das heißt, das bezieht sich ja insbesondere auf die weltpolitischen Entwicklungen und so weiter. Was würdest du sagen, was bedeutet denn die aktuelle Lage, also auch so die Frage von zivil-militärischer Zusammenarbeit und möglicherweise neuen Bedrohungsszenarien für die Qualifizierung im Roten Kreuz?
Gut, lass mich erst noch mal deine Auslegung von den stürmischen Zeiten etwas korrigieren, weil ich in der Diskussion der Titel mal dabei war. Wir haben das nicht nur auf die weltpolitische Lage bezogen, sondern insbesondere auch auf das Thema Folgen des Klimawandels. Also es sind auch beide Aspekte hier vertreten, wobei Qualifizierung bezogen auf das Thema weltpolitische Lage und ZMZ, da werden wir Qualifizierungsbedarfe haben. Wir warten im Moment noch auf was ist die Position des DRK wirklich? Es gibt eine zu dem Thema Sanitätsdienst der Bundeswehr, aber es gibt noch keine wirkliche veröffentlichte zum Thema ZMZ. Also was dürfen wir, was wollen wir? Es gibt nur Vorversionen mit dem Stempel noch in Diskussion, noch nicht abgesegnet und so weiter. Klar ist aber leider, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem Einsatz in einem Konflikt-Verteidigungsfall-Szenario kommen könnten, gestiegen ist in der letzten Zeit. Das bedeutet für uns in der Ausbildung ein Thema, was wir so gern nebenliegen haben lassen oder in dem einen Seminar Aufbauseminar und Einführungsseminar ein bisschen gemacht hat, das Thema Genfer Abkommen und Rot-Kreuz-Grundsätze, wird in der Fläche eine höhere Bedeutung haben. Fängt bei dem Thema Host Nation Support schon an. Also was darf ich als Rot-Kreuz-Organisation tun, um den Status nicht zu gefährden? Und die Bedeutung, dass es da gar nicht so sehr um den Status in Deutschland geht, sondern den Status des Roten Kreuzes in anderen Ländern. Guck mal, ihr seid ja da Erfüllungsgehilfen der staatlichen Stellen und wie sollen wir euch vor Ort hier noch vertrauen? Also da wird es zusätzliche Qualifizierungsnotwendigkeiten geben. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn das nicht irgendwelche großen Standardvorträge sind. Da soll es zwar Standardinhalte geben, sondern eine tatsächliche Struktur von Personen, die Gesprächsangebote mit den Einsatzkräften vor Ort dazu machen können. Weil es geht dort nicht um Stempel. Also viele Ausbildungen, wenn ich jetzt gerade so in den Fachausbildungen ist, da brauche ich ja dann aus QM-Gesichtspunkt irgendwann Stempel, er hat es. Da geht's um Haltung. Da geht's um, wieso bin ich Rotes Kreuz und was macht Rotes Kreuz anders als andere Organisationen. Und das muss von einem selber verstanden werden. Und das kriege ich eher im Dialog hin, als dass ich da irgendwo gravierendes Beispiel, ich biete ein Web-Durchklick-Angebot an. Das hilft nicht.
Ja, genau. Wobei das ist ja genau vielleicht eine Herausforderung, weil insbesondere, wenn du sagst Haltung, also Haltung zu beeinflussen, das ist ja tatsächlich besonders schwierig durch Bildungsangebote, weil da kann ich ja vor allem irritieren und vielleicht mal zum Nachdenken anregen und so weiter. Aber verändern muss das ja der Mensch, der da betroffen ist. So.
Und deswegen kann ich es aus meiner Sicht auch nur im Dialogischen. Das heißt, wir werden an der Stelle gucken müssen, dass wir Personen bekommen, die genau diese Bildungsarbeit leisten können.
Ja.
Und die sie glaubwürdig leisten können. Das heißt, dass jemand vor Ort gehen kann, der auch versteht, dass da vielleicht jemand erst einmal überhaupt keine Beziehung dazu hat und da klar zu machen, wieso ist das für uns wichtig. Das ist auch, du hast vorhin schon mal gesagt, das wird nicht einfach. Auch das wird Aufwand und es wird für uns auch deswegen Aufwand, weil es vielleicht von der Eigenmotivation, mit der ich ans Rote Kreuz gekommen bin, vielleicht gar nicht so sehr die Grundsätze waren, sondern die Tätigkeit Sandra, die Rettungsdienst, die ich mal irgendwo gesehen habe, die ich toll gefunden habe. Und wieso ist das was anderes, wenn ich es beim Roten Kreuz mache? Das ist was, was wir rüberbringen müssen. Und auch da sehe ich die Leitungskräfte stark gefragt.
Ja, aber vielleicht noch ein Beispiel, weil ja schon jetzt auch wieder die Diskussion ist, welche Qualifikationen muss man für den Zivilschutz speziell hinbringen, wobei ich glaube, dass da ganz viele Schnittmengen ja auch mit den Katastrophenschutzaufgaben da sind. Aber jetzt unterstellen wir mal, es braucht bestimmte Bildungsinhalte auch für Zivilschutzaufgaben. Und da ist ja schon die Erkenntnis, also zwischen Zweiten Weltkrieg und Mauerfall haben wir da schon mal was gemacht. Das haben wir halt dann irgendwann sein lassen, weil das irgendwie gesellschaftlich nicht mehr so relevant war. Also da wäre die Frage, zum einen haben wir da vielleicht zu früh aufgehört und das ausgeblendet oder B, können wir da vielleicht auch wieder was aufgreifen oder hat sich das so verändert, also dass das nicht mehr brauchbar ist?
Ich antworte mit einer Gegenfrage, dann beantworte ich deine Frage. Wer ist denn deine Frage wir? Wir Rotes Kreuz oder wir Bundesrepublik?
Ja, wir als Rotes Kreuz erstmal. Ja.
Wir als Rotes Kreuz haben aus meiner Sicht, auch da spreche ich ein bisschen für Hessen, das Thema länger am Leben gehalten als wir als Bundesrepublik. Das heißt, diese allerdings unter dem Sichtindividualisierung der Interessen, das war ich vorhin mit, ich komme vielleicht aus Sanitätsrettungsdienstgesichtspunkt zu der Sache und nicht aus der Sache Grundsätze, hat das ein bisschen immer mehr an Bedeutung verloren. Da haben wir, glaube ich, das Thema Qualifikation humanitäres Völkerrecht nicht in dem Maße gemacht, wie es eigentlich in den Weltkernaufgaben vorgesehen ist. Wir als Bundesrepublik haben dann irgendwann nach 1990 die Wegfall der Bedrohungsszenarien als Friedensdividende einkassiert und ganz großzügig alles eingestampft, was es gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob die Konzepte, die 1990 gültig waren, heute noch funktionieren würden. Wir haben eine viel individualisiertere Gesellschaft. Wir haben tatsächlich demografischer Wandel, nicht mehr die Leute, über die wir reden. Wir haben die Diskussion, die ja auch im Moment gerade wieder hochkommt, Wehrdienst wieder einsetzen, was bedeutet das für das Thema Freistellung, was man, wovon man das Rote Kreuz nicht schlecht gelebt hat bei der Elfergewinnung. Ja, wir haben aufgehört, vielleicht aus meiner Sicht zu früh, wenn wir unsere eigenen Ansprüche nehmen, aber durchaus im Kontext dessen, wie die Gesellschaft aufgehört hat, sich dem Thema zu öffnen. Und jetzt erkennen wir alle, so manches von dem, was es früher gab, wäre ja jetzt ganz hilfreich.
Genau. Also was man ja doch erlebt, auch in anderen Themen, wie du gerade gesagt hast, wo man bestimmte Dinge einfach hat sein lassen, es ist halt viel einfacher, die Dinge sein zu lassen, als dann wieder zu sagen, okay, jetzt brauche ich das wieder. Es dauert halt viel länger, als zu sagen, jetzt reiße ich es ab.
Ja, und vor allen Dingen, wenn Strukturen weg sind, die kann ich ja nicht wieder schaffen. Bei uns, also jetzt Rot-Kreuz-Ausbildung, aus meiner Sicht, ja, wir brauchen eine Verstärkung von diesem Gedanken im Sinne von was ist eigentlich das, wieso ich es tue. Wir werden das nicht mit dem Aufbauseminar retten, weil diese strukturierten Ausbildungsangebote haben natürlich den Nachteil, dass ich nur die Leute erwische, die jetzt gerade diese Ausbildung machen. Zu den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, müssen wir eine, nennen wir es mal Qualifizierung, müssen wir etwas anbieten, womit wir alle erreichen können als Angebot. Deswegen aber auch, um zu sensibilisieren für das Thema, für die Wichtigkeit, ist es mit in dem Thema stürmische Zeiten mit drin. Und ist auch bei uns in manchen anderen, also auch bei der letzten Sitzung der Kreisvorsitzenden war das ein Thema, wie wesentlich, auch durchaus mit ein bisschen Korrekturbedarf, weil da manche vorher im Vortrag von der Bundeswehr gehört habe, die dann jetzt nicht unbedingt auf dem aktuellen juristischen, völkerrechtlichen Stand waren offensichtlich. Aber auch da ist es wichtig, dass wir uns im Klaren sind, was Grundlage Rotes Kreuz ist und das auch unseren Leuten vermitteln. Und das halt auch so vermitteln, dass ich sage, okay, das gehört zu den Voraussetzungen, dass du dieses Zeichen trägst. Also du kannst nicht sagen, der Teil gefällt mir nicht. Entweder sagst du, ich akzeptiere den und arbeite danach, oder du musst überlegen, ob das die richtige Organisation ist. Also da müssen wir auch an manchen Stellen konsequent sein. Grundwerte kann ich eigentlich nicht im Sinne zur Disposition stellen.
Genau, also das heißt, die Identifikation oder zumindest die Transparenz zu wissen, wo bin ich da gelandet, gewinnt vielleicht sogar an Bedeutung. Ja, und das ist ja insgesamt nichts Schlechtes.
Richtig, richtig. Und auch ohne jetzt diese Schiene Haupt- versus Ehrenamt verstärken zu wollen für alle, die mit dem Abzeichen rumlaufen.
Wir haben jetzt über Qualifizierung und insbesondere auch Leitungskräftequalifizierung gesprochen. Was würdest du sagen, welches Potenzial hat in dem Kontext E-Learning und Blended Learning für Qualifizierung allgemein und vielleicht dann mit Fokus auf die Leitungskräfte?
Also aus meiner persönlichen Sicht Blended Learning durchaus eine hohe Sache. E-Learning ist dann das Problem, wie versteht man E-Learning? Da gibt es zwei Varianten von E-Learning. Das eine bezeichne ich immer so als Dosenseminare und das dann andere als Nutzung moderner Medien für Ausbildung. Dieses Thema vorgefertigte Inhalte, was ja oft mit E-Learning gleichgesetzt wird, das sehe ich in einem gewissen Sinn kritisch.
Das wäre das, was du Dosenseminar nennst.
Ja, das nenne ich Dosenseminar. Das macht Sinn, wenn es um Sachverhalte geht, für die ich einen Stempel brauche, um sie in irgendeinem QM-System nachzuweisen. Dass ich da eingewiesen bin, dass ich das mir mal angeguckt habe, dass ich bestätige, dass ich gesehen habe. Lernen findet für mich anders statt. Richtiges Lernen findet für mich statt, dass ich einmal eine Lernspirale mehrfach durchlaufe, im Sinne von ich bekomme Wissen, was ich vielleicht in irgendeiner Form erstmal zur Kenntnis nehme, aber Lernen findet erst dann statt, wenn ich tatsächlich dieses Wissen auch anwende. Und genau das ist das, wo ich das Problem mit E-Learning und Dosenseminare sehe. Dass nämlich die tatsächliche Anwendung da eine Schwierigkeit ist. Bei Blended Learning setze ich Elemente von sowas ein, habe aber immer noch einen Lernvorgang, der im Endeffekt mit Interaktion was zu tun hat, wo es einen Trainer und Betreuer dazu gibt, wo ich Fragen einbringen kann und nicht nur vorgefertigte Inhalte zur Kenntnis nehmen kann. Wie gesagt, meine persönliche Einstellung dazu. Ich halte viel davon, dass man solche vorgefertigten Inhalte genau für den Sekt, da muss ich nachweisen, also Datenschutzbeauftragte Einweisungen, die ich regelmäßig nachweisen muss, da halte ich sehr viel von sowas. Ich bin auch grundsätzlich ein Freund davon, dass die Dauer einer Veranstaltung und die Fahrzeit zu dieser Veranstaltung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Deswegen haben wir auch bei uns in Hessen Online-Präsenzseminare eingeführt, wo das nämlich vom Verhältnis her nicht passt. Aber das sind trotzdem moderierte Veranstaltungen. Also das sind keine vorgefertigten. Wir machen davon auch keine Aufzeichnung, die wir irgendwo ins Netz stellen, um dann vielleicht Erstellungsaufwand zu reduzieren, weil wir ganz großen Wert auf das Thema Austausch und Interaktion als Bestandteil des Lernens legen. Mhm. Und wenn man das jetzt quasi umformuliert in Nutzung moderner Medien für Ausbildung, da bin ich ein sehr großer Freund. Mhm.
So, dir war es ein Anliegen, insgesamt über Qualifizierung zu sprechen, vielleicht auch mit Fokus aufs Ehrenamt und dann eben diese Perspektive Leitungskräfte. Gibt es da noch was, wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch besprochen haben, wenn wir heute zu dem Thema zusammen sitzen?
Ja, ein Element hätte ich noch. Mhm. Du hast eben gesagt, Fokus Ehrenamt. Mhm. Lernen ist ja ein Prozess. Und Was wir aus meiner Sicht zu wenig haben im Verband, ist, dass wenn ich über Führungs- und Leitungskräfte im Ehrenamt rede und mir Führungs- und Leitungskräfte im Hauptamt angucke, dass die zusammen was erarbeiten und lernen. Also aus meiner Sicht haben wir zu wenig Gelegenheiten, zu wenig Angebote, dieses Lernen tatsächlich in beiden Sphären gemeinsam durchzuführen.
Ja, genau. Wobei eine Herausforderung ist ja dabei, dass typischerweise der hauptberufliche Mitarbeiter werktags tagsüber lernt und der Ehrenamtliche das eben insbesondere, wenn keine entsprechenden Freistellungsansprüche da sind, nicht tun kann. Ne?
Genau. Also das ist genau ein Teil der Herausforderung. Der ist in manchen Bereichen in einem sowohl als auch gelöst. Das heißt, wenn ich sage, Wochenende ist eigentlich das, wo die Ehrenamtlichen eher unterwegs sind, und in der Woche Hauptamt ist eher das, wo die Hauptamtlichen unterwegs sind, dann wären ja Veranstaltungen denkbar, wie diese Veranstaltung jetzt hier auch, die Freitag und Samstag stattfindet.
Ja, das ist so ein Kompromiss, ist, dass jeder quasi was gibt.
Ja.
Mhm. Ja, okay. Also würdest du sagen, es gehört insgesamt besser verzahnt, weil wir ja quasi auch im Alltag immer Nahtstellen haben zwischen Haupt- und Ehrenamt und das quasi auch in der Bildung oder Qualifizierung zu berücksichtigen.
Und nicht nur Nahtstellen, nicht nur verzahnt wegen Nahtstellen, sondern da bin ich jetzt tatsächlich an der Stelle Wissen übereinander. Also das Thema, wieso reagiert jemand anders so, wie er reagiert, dazu muss ich verstehen, was seine Probleme sind und seine Rahmenbedingungen, was ihn im Moment beschäftigt. Und das kriege ich nur mit Austausch und gemeinsamen Veranstaltungen. Und das ist das Feld, weil wir es ja speziell auf die Leitungs- und Führungskräfte ehrenamtlich halten. An der Stelle fehlt mir einfach in unserem Gesamtportfolio etwas. Es gibt nichts Strukturiertes an der Stelle. Also es gibt noch nicht mal den Anspruch, etwas Strukturiertes zu haben, der mir bekannt wäre.
Okay. Irgendwas war dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Mein prägendstes? Das ist schwierig. Da gab es einige prägende Erlebnisse. Das war dann auch immer mit irgendwelchen Phasen in der Verantwortung zu tun. Nur mal so ein paar rausgegriffen. Also ich war, also neben der Tätigkeit, dass ich einfach in der OV angefangen habe, dann Kreis und so weiter. Und da war natürlich eine gewisse, damals mit Sicherheit prägend, aber dann im Rückblick halt eines von vielen, das Thema, wo wir als KV in eigener Verantwortung das erste Mal selber eine Großveranstaltung gemacht haben. Haben Sachen funktioniert, haben Sachen nicht funktioniert. Das war prägend im Sinne von, man lernt daraus. Persönlich kann man bewegend sagen, statt prägend.
Klar.
Ich war aufgrund unterschiedlichster Rahmenbedingungen 2015 sowohl im Landesverband Sachsen ausgeliehen, in Anführungsstrichen, als Stabsleitung, weil die mit der Ankommen der Flüchtlingswelle erstmal ihr ganzes eigenes Personal verheizt, will ich nicht sagen, aber sehr stark eingesetzt. Die mussten raus und dann kam ein Hilferuf an die anderen Landesverbände, könnt ihr nicht jemand schicken, der bei uns genau dieses Ding starb? Und da sind wir mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Landesverbänden dahin gegangen und hatten dann diesen Stab quasi für den Landesverband gemacht. Und im Rahmen dieser Geschichte bin ich persönlich das erste Mal konfrontiert worden mit dieser, was heute, glaube ich, dann schon wieder leider traurige Gewissheit ist, dass eine unserer Stellen, für die wir verantwortlich sind, dann irgendwann sich gemeldet hat, hier, wir sind gerade umzingelt, wir werden angegriffen als eine Struktur, die so ein Auffangcamp für die Flüchtlinge betrieben hat. Wir wissen nicht, wie wir rauskommen. Die Polizei kann eigentlich nur noch, sind eigentlich zu schwach für das, was da ist und können nur noch uns so weit sichern, dass da keine Angriffe in das Einrichtung kommen. Und diese Sicht im Sinne von, das, was wir da tun, helfen, wird nicht nur positiv gesehen. Das war sehr erschütternd, bewegend an der Stelle. Und hat für mich auch so ein bisschen dieses Thema, ja, die Grundsätze vom Roten Kreuz im Sinne von, was für eine Bedeutung haben wir, dass wir die nicht relativieren dürfen, war ja hier jetzt auch Thema. Und gerade eben, was jetzt auf uns zukommt, wenn man mal sich das Ganze guckt, das war schon etwas, wo ich sage, ja, das hat für mich einen sehr großen Einfluss auch in Überzeugungen gehabt, wie ich jetzt im Moment das Ganze sehe. Und dann gab es noch viele andere Einsätze, die dann mehr im Sinne von Lernerfahrungen zu sehen sind.
Und du hast ja jetzt selber fast 50-jährige Historie im Roten Kreuz. Was ist dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Es ist nicht, das ist jetzt böse. Sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es gibt so ein paar Lehren, kommen aus der Managementliteratur, Regeln für Innovateure. Eine dieser Regeln lautet, es ist im Zweifelsfall einfacher, um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten. Und die andere Regel, die damit aber auch zusammenhängt, ist, sei jederzeit bereit, dich für deine Überzeugung feuern zu lassen. Also verkaufe nicht deine Überzeugung aus Opportunität. Wenn du meinst, es ist was ist richtig und was ist sinnvoll, dann kämpfe dafür, aber hör auch auf die Argumente der anderen, die könnten vielleicht auch recht haben. Ja. Also sei auch offen zu hören, was sind die Argumente und nicht, dass es festgemauert, aber im Endeffekt eher mal was probieren.
Ja. Wunderbar. Danke für deine Einschätzung und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Okay. Danke dir für die Fragen.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an siebengutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.